Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich. Über dies und das und jenes. Der Wolf trug seinen Schafspelz auf. Der war schon etwas älter. Mit stellenweise dünnen Stellen, dort war es etwas kälter. Doch immer noch von weiter weg, von etwas aus der Ferne, da glaubte man, ein Schäfchen sei's. Und die hat jeder gerne. So schlich er an die Beute ran, ganz routiniert und leise, und war auch spät erfolgreich noch auf diese Art und Weise. Das Highlight seines Speiseplans waren für ihn junge Ricken. Die nahm er gern nach Hause mit, um ungestört zu...
Hey, fest und flauschig, heute ist der dritte Advent. Hallo und herzlich willkommen am 11. Dezember 2016. Mein Name ist Jan Böhmermann, ich bin in der Weihnachtsstimmung und Olli Schulz ist auch da. Hallo, was Body.
Hast du gesoffen gestern oder was? Das klingt ja ekelhaft, nee, deine Stimme.
Ich hatte am Freitag, am Mittwoch meine letzte Aufzeichnung vor 3 Tagen. Und jetzt bin ich tatsächlich, ich habe jetzt Urlaub bis Ende Januar und nur noch fest und flauschig. Und das ist tatsächlich so, dass der Körper sich komplett runterfährt, inklusive Stimmbänder. Und ich sag mal so, die letzte, du warst ja auch bei der letzten, oder, nee, da verrate ich noch nicht.
Aber wird auf jeden Fall, war bei der letzten Aufzeichnung, das kann man,
schon sagen. Wird nächste Woche ausgestrahlt, die Sendung, wird auf jeden Fall eine fette Sendung, eine große,
ich saß
sehr,
im Publikum.
Sehr große Sendung. Olli saß im Publikum, hat geklatscht.
Weil ich privat einfach auch gerne verfolge, was du machst.
Genau. Ja. Olli, ich brauche deinen Support für die letzte Aufzeichnung im Jahr. Komm mal vorbei und sitzt Olli in Reihe 1 neben meiner Mutter und meiner Oma und klatscht. Und wenn ich eure 3 Gesichter sehe, dann kann ich es nochmal, weißt du, du gibst mir so Kraft, Olli.
Ich gebe dir Kraft fürs Leben. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Auch meine Stimme ist belegt, auch mein Körper ist runtergefahren. Und wir wollen auch damit zeigen, dass es langsam mal wieder dazu kommen wird, dass wir eine kleine Pause einlegen werden. Nämlich nach der Weihnachtsshow, der großen Janolli-Weihnachtsshow, die natürlich ausgestrahlt wird. Ich kriege sehr, sehr viele Anfragen gerade.
Ja, natürlich.
Natürlich, wir machen das ja jetzt auch nicht nur zum Spaß. Wir machen das aus marketingstrategischen Gründen, damit die Leute wissen, dass wir nehmen da Sendungen auf, die werden ausgestrahlt bei uns im großen 2 und danach gehen wir erstmal wieder, wie wir es versprochen haben, als wir hier angefangen haben bei Spotify, in eine lange Weihnachtspause.
Nein, so lange wird die Pause nicht sein. Nein, die wird nicht lange sein, aber so ein paar Wochen tatsächlich. Ich möchte ein bisschen wegfahren, ein kleines bisschen mal runterkommen, das ist aber auch wichtig zwischendrin, weil ich sag mal, das war schon das Jahr des Ablieferns. Nächstes Jahr 2017, erstmal wird das ein Primzahljahr, das ist schon mal gut. Und 2016 muss man so ein bisschen so 2-3 Wochen verdauen. Ich glaube, wir sind Mitte Januar wieder da. Also es fällt 3 oder 4 Mal aus, aber das werdet ihr aushalten, weil es gibt die Weihnachtssendungen, die wir im Zirkus Janolli aufnehmen, die werden so lang, das wird euch über die Weihnachtsfeiertage tragen. Also erstmal nochmal herzlich willkommen, sorry für meinen runtergefahrenen Körper, und wir müssen ganz kurz anfangen mit Pornografie. Olli, du hast gerade, bevor es losging, weil du brauchst immer Platz auf der Festplatte zum Aufnehmen des Podcasts, Weapons of S
habe ich wieder 3
gelöscht.
Weapons of Ass Destruction 3 habe ich und Rückkehr des Kreiselfickers 2 habe ich beide gelöscht, weil ich weiß, wie sie ausgehen.
Ja. Lass mich raten, Happy End.
Heavy End, genau. Ja, das ist ganz witzig. Den Running Gag bringe ich jetzt schon seit ein paar Aufzeichnungen immer, wenn wir hier sind. Ich muss immer aufzeichnen, also auch meine Tonspur, falls es mal Probleme gibt mit der Übertragung. Und dann sage ich immer, ich muss ein Porno löschen. Ich habe natürlich nicht einen einzigen Porno mehr auf der Festplatte, weil heutzutage ist ja alles streambar.
Also, In der Cloud.
Die ganze Cloud ist versaut. Die versaute Cloud. Genau. Es gibt immer es ist ja wirklich so, ich weiß noch, du hattest mal drüber gelacht, Pornografie Ist glaube ich, im jüngeren Alter interessanter als später, wenn man genau immer weiß, wie der Plot des Films ist. Und weil es wirklich so ist, das hat mal ein Stand-Up-Comedian, Dan Stanhope heißt er, glaube ich. Doug Stanhope, den mag ich sehr gerne. Der hat mal gesagt, hast du dir schon mal ein Porno angeguckt? 30 Sekunden, nachdem du einen Orgasmus hattest. Du findest das alles scheiße. Es ist eklig. Es widert dich an. Das ist nämlich das Teuflische. Und wenn man irgendwann dieses Prinzip durchschaut hat, dann hat man auch nicht mehr so viel Bock auf Pornografie, weil du genau weißt, danach denkst du, oh, die ficken da jetzt, ätzen, ich will weg damit, hau ab. Das ist ja so ein bisschen so. Und wenn man das Gefühl dann schon zu lange verinnerlicht hat, dann ist auch die Vorfreude auf eine neue pornografische Serie deines Lieblingspornofilms nicht mehr so, glaube ich.
Ich finde das ohnehin faszinierend. Es gibt ja Leute, die sich in diese Pornoszene so reingelehnt haben, dass sie auch wissen, wie dann die Darsteller heißen. Und noch schlimmer dann, wenn sie irgendwie auf der Venus dann diese komischen Typen mit den Anglerhüten eine Kamera mitnehmen, um dann irgendwie diese aufoperierten ostdeutschen deutschen Pornodarstellerinnen. Überhaupt die deutsche Pornoszene. Ich habe absolut keine Ahnung von der deutschen Pornoszene. Ich weiß es wirklich nicht, wer gerade angesagt ist. Also wirklich, wie kriegt man noch deutsche Pornos? Ja. Also wo? Ich wüsste das gar nicht.
Also ich kenne, es gibt natürlich der große Klassiker Michaela Schaffrath, die hieß früher
Gina Wild,
Dolly Buster und Theresa Orlowski. Aber so neue heiße Stars, die vielleicht auch charismatisch abseits der Pornoszene, so wie diese Amerikanerin, die dann auch bald durch die Nacht... Sasha Grey.
Aber das ist ein großes Missverständnis. Auch ein großes Missverständnis. Diese muss man aber schon mal sagen, diese routiniert vögelnden, kalten Tanten, die dann aber so halb feministisch versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen, dass es eine geile Idee ist, mit 20 das Elternhaus zu verlassen und sich 3 Jahre lang in Hollywood für Geld durchknattern zu lassen. Und weißt du, ich glaube, es ist letztlich für die eine Art, damit umzugehen. Es ist einfach...
Und dann auch ganz oft so Sachen wie posten wie, ja, ich bin aber auch sehr kunstinteressiert und ich bin auch sonst und ich hänge auch in der Arty-Szene ab und so. Da gibt es ja einige. Ich glaube, es gibt bestimmt einen ganz kleinen Bruchteil an Pornodarstellerinnen, die das aus einer Überzeugung machen, die da wirklich einen feministischen Hintergrund sehen. Das ist ja auch generell so, dass man, wenn Männer viel über Geschlechtsverkehr reden, Frauen ja das auch so machen können. Aber grundsätzlich finde ich es immer ganz geil, wenn man grundsätzlich nicht so viel über Geschlechtsverkehr redet, egal ob man Mann oder Frau ist. Ich finde das total toll. Bei
Fest und Flauschig, der Sendung, in der überhaupt nie über Geschlechtsverkehr geredet wird und Pornografie quasi kein Thema ist.
Naja, also wir reden schon über versaute Sachen, aber wir reden ja nicht darüber, ey Leute, holt mal wieder eure Schwänze raus, zeigt mal wieder, dass ihr irgendwie real seid. Und da gibt es dieses schöne Video von deiner Band, die du so gerne magst, Jennifer Rostock, die auch gerne auf der Bühne, die ja auf der Bühne gerne sagt, so Mädels, jetzt holt mal alle eure Möpse raus, um dann den Frauen zu zeigen, ja, seid mal selbstbewusst, seid mal stolz auf euren Körper. Ich bin ja auch stolz vielleicht auf meinen Körper. Trotzdem würde ich meinen Penis nicht weder vor der Bühne noch auf der Bühne rausholen. Weißt du, das ist, das also da fragt keiner nach. Es ist auch in diesem, wenn man in so eine witzige Schockidee verfällt, dass man mal ab und zu sowas, ich habe mit Joko und Klaas mal so einen Buddy-Tag gemacht und da habe ich dir meinen Penis gezeigt. Das hat man nicht gesehen vor der Kamera, aber die kennen ihn sowieso schon. Weißt du, das sind alte Freunde vom Zelten. Nee, aber grundsätzlich ist es doch so, dass man wirklich, glaube ich, da aufpassen muss, dass man dieses Gefühl von, man muss so selbstbewusst sein, dass man da nicht in so eine Falle tappt und denkt, das ist jetzt gefragt, dass man das überall zeigen muss. Ja. Also, weiß ich nicht.
Ja, und dieses Missverständnis, dass man dann quasi das mangelnde Selbstbewusstsein mit Überkompensation versucht, da so durchzudrücken, weißt du? Ne? Ich weiß nicht. Es ist vielleicht auch eine Sache, die man sich nicht reinversetzen kann, weil man als Mann nicht mit so einem Sack Komplexen durch die Gegend laufen muss, weil nicht einem die Werbung die ganze Zeit sagt, oder weil man sich als Mann auch drüber hinwegsetzen kann, eher vielleicht als eine Frau jetzt mutmaßlich, wie man zu sein hat, was richtig ist und was falsch ist. Das ist ja eher so eine Sache, mit der Frauen dann eher zu tun haben als Männer. Also weißt du, das war mir immer scheißegal, wenn ich irgendwie an einem Plakat vorbeigelaufen bin, mit dem Marlboro-Mann oder einem Typen aus der Axt-Werbung oder sowas und die anders aussehen als ich, habe ich mir gesagt, gut, ja und? Also ich habe das nie so auf mich bezogen, dass ich denke, ich muss jetzt auch so aussehen, weil wahrscheinlich auch die Möglichkeiten als Mann am Game teilzuhaben, außerhalb von körperlichen Maßstäben, ganz andere sind als, immer noch ganz andere sind als Frau, also behaupte ich einfach mal. Also weißt du,
das ist... Ja, ist ja, das ist, das ist vielleicht, also guck mal hier, grundsätzlich, dass man so, also Sexsymbol werden in diesem Leben, da haben wir die Karriere nie drauf aufgebaut, ne, da haben wir auch nie mit gerechnet, so, ne. Ja. Man ist ab und zu ist
trotzdem
man mal
ist ganz schön, oder fühlt sich doch trotzdem ganz gut an, Olli, oder, dass wir beide jetzt als Sexsymbole. Ich bin Playmate des Jahres.
Nur wirklich? Ich, wenn wenn gibt es eigentlich noch, das habe ich schon mal gefragt, glaube ich, es gab mal Playgirl, auch die Zeit, nackte Männer für Frauen. Mhm. Gibt's nicht mehr, oder?
Das wurde verboten, weil es heimlich zu viele Männer gekauft haben.
Ich glaube ja, ne? Das wollten die dann auch nicht. Was ist denn das Thema der heutigen Sendung überhaupt? Haben wir ein Thema
ausgedacht für die Sendung heute? Wir wollten erst Schwanz und Eier machen, das wolltest du aber nicht, weil das zu Testosteron geladen ist. Ich finde, wir sollten so langsam auf Weihnachten zugehen und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir als Thema runterfahren.
Endspurt. Achso,
runterfahren. Oder runterfahren, also runterfahren finde ich ganz gut, weil ich fühle mich wirklich runtergefahren. Man merkt es wirklich, sobald die Sendung vorbei ist, ich werde immer krank, die ersten Tage vor Weihnachten, ich bin immer angeschlagen und ich schlafe immer bis um 12. Und runterfahren ist eigentlich jetzt genau das, was ich mache. Und ich würde gerne alle mitnehmen. Alle mitnehmen auf diesen Trip runter. Einfach down, down, down.
Ach, Alter. Na. Du bist auch richtig müde.
Ich bin heute auch zum ersten Mal zu spät gekommen. Ich bin zum ersten Mal in der Fest- und Flauschig-Karriere hier, bin ich richtig zu spät gekommen, habe Olli warten lassen, weil ich einfach derbe kaputt bin, derbe müde bin. Ich habe lange geschlafen. Ich mache jetzt Sachen, die liegen geblieben sind. Also ganz wichtig natürlich Steuern, Steuern, Steuern. Ich muss auch mal überlegen, ob ich meinen Steuerberater frage, ob ich nicht mal beim Finanzamt fragen kann, ob ich das einen Monat später einreichen kann. Weil ich habe ohne Scheiß, ich will jetzt mal Urlaub machen, ehrlich.
Ich habe mal eine wirklich, kann ich dir mal eine Steuerfrage hier stellen? Jetzt wirklich in der Sendung. Ja, wenn man verdient ja jedes Jahr Geld. Wir verdienen ja Geld. Das macht man ja durch seine Jobs, die man macht. Und ich habe mal überlegt, es wird irgendwann die Zeit kommen, wo ich denke, ich möchte ein Jahr vielleicht mal nicht arbeiten und entweder von dem Ersparten, was man so halbwegs hat, leben oder irgendwie Schwarzgeld verdienen. Auf alle Fälle, dass man keine Steuern zahlen will. Man wird ja jedes Jahr eingestuft auf das Jahr vorher, weißt du? Wenn du also wenn man die anruft und sagt, nächstes Jahr verdiene ich kein Geld, muss man dann auch keine Steuern zahlen?
Nee, also das Vorausschauen geht, glaube ich, nicht. Früher war das sogar so, du konntest Rücklagen bilden. Da konntest du sagen, nächstes Jahr wird ein hartes Jahr als Freiberufler. Wir sind ja Freiberufler oder Selbstständige. Da lege ich mir mal, keine Ahnung, 10.000 Euro zurück für nächstes Jahr. Und da konntest du das absetzen von der Steuer. Das ist nicht mehr möglich, das darf man gar nicht mehr. Und du kannst, glaube ich, nicht im Vorhinein, na gut, also du kannst runterstufen, wenn du weißt, in diesem Jahr, musst aber belegen, dass du wenig verdienst oder gar nichts verdienst. Dann kannst du, keine Ahnung, die ersten zwei Monate im Vergleich zum Vorjahr null Einkommen, dann stuft das Finanzamt dich runter. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Und ist ja auch eher ungewöhnlich, dass man auf einmal gar nichts verdient. Man muss das gut begründen, aber das ist eigentlich möglich, ja.
Okay, dann ist das schlecht. Weil ich irgendwann vielleicht mal, dann ist man ja sozusagen richtig in der Arbeits, das ist ja auch richtig deutsch, du bist in der Arbeitswelt gefangen, weil du musst Geld verdienen, weil die Steuer dich dazu zwingt, weil du immer eingestuft wirst. Ja. Du musst aber dafür sorgen, ja. Ja?
Nee, aber was ich jahrelang nicht verstanden habe, was ich jetzt, also du kannst quasi Steuern, die du zahlst, die kannst du quasi abziehen von deinem Gewinn. Also wenn du es in einem Jahr, Beispiel, in einem Jahr 50.000 Euro verdienst und im nächsten Jahr auch 50.000 Euro, aber noch Steuern zahlen muss für das Jahr im Vorhinein, dann mindert sich deine Einnahmen mindern sich natürlich in diesem Jahr um den Steuerbetrag, den du zahlst für vorheriges Jahr. Das ist quasi so ein bisschen so, also eigentlich so ein kleines bisschen, wenn du mit den Steuerzahlungen verspätet bist, so ein kleines zinsfreies Darlehen, was du so beim Finanzamt hast. Aber wenn du dann, ich glaube, bis zum April des kommenden Jahres wartest, dann wird's richtig teuer, dann wird es richtig verzinst. Selbst wenn das Finanzamt nicht hinterherkommt mit der Bearbeitung deiner Steuererklärung und das zu lange dauert, musst du Zinsen dafür zahlen, wenn es nicht deine Schuld ist, dass das so lange dauert. Und das ist echt ganz schön hart. Naja, ist egal. Ich zahle wahnsinnig gerne die Steuern. Ich mache das auch immer eigentlich ganz gerne. Aber ich habe wirklich nach diesem Jahr, ich habe das Gefühl, das war für mich, das war mein krassestes Jahr ever. Und ich will einfach, dass das Jahr jetzt zu Ende ist. Und ich muss mir mal ein bisschen überlegen, was man jetzt nächstes Jahr macht. Ich muss ein kleines bisschen runterfahren. Ich habe überlegt, ich möchte nur noch in Sendungen leben. Also dieses ganze Facebook, Getwittere und sowas, das will ich alles irgendwie in Sendungen. Aber das Problem, ich habe zu wenige Sendungen dafür. Ich habe nur einmal die Woche Fernsehsendung und nur einmal die Woche Radiosendung.
Willst du mehr oder was?
Ja, ich würde das gerne eigentlich würde ich gerne nicht kostenlos bei Twitter und bei Facebook abhängen. Das ist mir echt zu blöd. Ich würde eigentlich gerne
mehr Sendungen haben. Aber warum machst du das denn dann?
Weil, überleg mal, es passiert in der Woche, du weißt, du hast am Donnerstag wird deine Sendung ausgestrahlt, die wird am Mittwoch aufgezeichnet, aber am Dienstag passiert irgendwas, was du nicht mehr in die Sendung reinbekommst, weil es schon vorbereitet ist. Du ist ja genau wie du als Musiker gewisse Triebe und Instinkte hast, habe ich ja in meinem Job auch so Gefühl, dass Sachen einfach raus müssen oder dass du die verarbeiten musst. Und dann nutzt du eben den einzigen Kanal, der noch bleibt, nämlich irgendwie die sozialen Netzwerke. Ist aber eigentlich wirtschaftlich betrachtet totaler Quatsch, also wirklich totaler Bullshit. Und das muss aufhören eigentlich, weil das total
stressig ist. Denkst du so finanziell, man kann doch den Leuten auch mal so Content umsonst schenken, oder nicht? Also am liebsten würdest du...
Nein, nein, das ich nervt einfach das auch. Es nervt einfach auf.
Ja, weil es also ehrlich gesagt habe ich in letzter Zeit wenig den Drang, dass ich noch mehr promoten oder noch mehr abliefern muss in der Öffentlichkeit. Aber du bist da halt auch ein anderer Typ, was das angeht. Du bist jemand, der am Puls der Zeit ist.
Ich will ja gar nicht abliefern. Weißt du, das Ding ist immer, ich bin sowieso knietief in diesen ganzen Themen drin. Ich will ja gar nicht abliefern. Und ich will, mach damit sowieso was, weißt du? Ich, um damit meine Sendung funktioniert, bin ich von Montag bis Sonntag von 0 bis 0 Uhr in den Themen drin und denk mir dazu irgendwelche Sachen aus. Und wenn du aber wenn nur einmal die Woche ein Ventil dafür hast, das rauszulassen, dann muss das...
Geh doch einfach zu ProSieben und mach von Montag bis Donnerstags da so eine Sendung, Böhmis TV-Spezial, wo du dann mit so einem Sidekick vielleicht und mit einer rollenden Bühne jeden Tag erzählen kannst, was so aktuell passiert ist. Frag da doch mal nach. Ich glaube, du hättest Möglichkeiten, Jan. Ich glaube, wenn du wollen würdest, würde es einen Sender geben, der dir in deiner momentanen Position auf alle Fälle einen Job besorgt, wo du jeden Tag senden könntest. Und wenn es nur Tele5 ist, also irgendwo gibt es die Möglichkeit, bestimmt. Und wenn du willst, kann ich mich mal umhören auf dem Markt. Doch, glaube ich.
Ja, hörst du dich mal für mich um auf dem Markt? Das wäre total nett. Mach das doch mal, da würde ich mich freuen.
Ich glaube, momentan hast du so eine Hörerschaft sogar, dass es Leute gibt, die würden sogar einen Fernsehsender eröffnen, nur damit du jeden Tag sendest. Ja.
Naja.
Schmiede das Eisen, solange es heiß ist, Jan.
Ja, ich will das, ja auch nicht jetzt...
Ich habe gerade ein Interview gegeben. Runterfahren ist das Motto.
Ja, du hast
ich habe auf NTV, ich habe für Sing, für diesen Film, wo ich da diese Synchronisation gesprochen habe, habe ich ganz viele Interviews gegeben. Allerdings ist es natürlich auch so, dass ich öfter mal im Zusammenhang mit dir auch Fragen bekommen habe über unsere Zusammenarbeit. Und irgendwann habe ich jetzt erzählt, ich habe das Interview gerade hier. Da werde ich gefragt, grundsätzlich hat man bei euch den Eindruck, dass Böhmermann eher der Zyniker ist, während du der beschwichtigende Part bist. Stimmt das? Und dann habe ich gesagt, stimmt, vielleicht sogar. Und irgendwo habe ich eine sehr schöne Antwort.
Ganz kurz, du hast gesagt, das stimmt?
Ich sogar, das stimmt, vielleicht. Ich bin gerne derbe, ich bin gerne laut, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ein Taktgefühl in mir zu haben und zu wissen, wann es angebracht ist und was nicht. Vielleicht klingt das auch etwas vermessen. Jan provoziert gerne und legt es auch mal drauf an. Ich lege es auch gern drauf an, will mich danach aber am liebsten sofort entschuldigen und würde mich am liebsten mit allen vertragen. Ja. Und dann kommt noch irgendwo, sage ich noch was ganz Freches, dass ich alles möglich... Warte mal, genau hier. Gibt es zwischen Jan Böhmermann und dir eigentlich ein Konkurrenzdenken? Und dann sage ich, nein, wir stehen uns nicht im Wege. Ich mache ja auch Musik und noch andere kulturell interessante Sachen, während Jan Böhmermann halt nur der Fernsehtrottel ist. Ich bin halt nicht nur der Fernsehtrottel. Ich kann mich auch in der Hochkultur austoben. Ich bin ein auf allen Seiten bespielbares Instrument der öffentlichen Medienkultur, während Jan natürlich wahnsinnig limitiert ist. Da ist er natürlich sehr neidisch. Tief im Herzen wäre Jan gerne so wie ich.
Ja, aber es ist auf eine Art richtig. Ich mache das immer so, wenn Fragen zu dir kommen, sage ich immer, beantworte ich gar nicht.
Wirklich nicht?
Über Olli,
deine schützende Hand vor mich zu legen.
Nee, also ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine Frage zu dir bekommen. Weiß ich gar nicht.
Ich hab schon verstanden, was du mit damit sagen willst. Du bist halt der wichtigere Part von uns beiden.
Nein.
Alles klar. Das meine
ich schon gut. Das meine ich gar nicht. Ich habe auch lange kein Interview mehr gegeben, also wirklich nicht.
Nö, stimmt.
Ich habe nur
mit allen YouTubern der deutschen YouTube-Szene bist du momentan
ich
unterwegs.
Kann ich mal vielleicht erzählen? Ich war gestern Abend bei Gronkh, dem größten deutschen YouTuber. Der ist ungefähr 3 Stunden von Köln entfernt, mitten auf dem Land. Ich weiß auch gar nicht, wo genau. Ich weiß gar nicht, ob im Westen, im Norden, im Süden oder im Osten von Köln. Ich bin einfach 3 Stunden Landstraße gefahren und kam an so ein riesiges Anwesen mit einer 5 Meter hohen Mauer, mit so einem schmiedeeisernen Tor, wo man fast das Haus vom Tor nicht gesehen hat. Und bin dann da 5 Minuten, nachdem er mich aufgedrückt hat und das Tor automatisch aufging, bin ich noch 5 Minuten vom Tor bis zu seinem neuen Haus gefahren. Der ist nämlich umgezogen vor ein paar Wochen, was aussieht wie ein Schloss und ich schwöre dir, 7 Etagen hat oder sowas. Also 3 in den Keller und 4 nach oben und so. Ein also ich würde sagen, da wurde das ist zwar nur, ich glaube, nicht von ihm gebaut worden, aber das ist dieses schlossartige Anwesen, wo jetzt dieser Deutschlands bekannteste YouTuber drin wohnt, ist zum Bumsen gebaut.
Wie heißt
worden.
Der?
Gronkh. G-R-O-N-K-H. Gronkh. Das ist ein Gamer.
Ein typischer YouTuber, ja.
Der ist 39 und der ist auch deswegen, da kann man auch deswegen hinfahren, auch wenn man was auf sich hält, weil der ist einfach 30 Jahre älter als die anderen YouTuber und macht einfach nicht, will einfach seine Ruhe haben und Computerspiele spielen. Und da war ich gestern, weil wir machen, haben wir ein Computerspiel rausgebracht und da habe ich das quasi gestern mitgebracht und habe ihm das gezeigt und da haben wir uns echt gut verstanden. Ich habe ihm noch Beefy von der Tankstelle mitgebracht. Er hat 2 kalte Bratwürste noch in der Pfanne gehabt und so. Das war wirklich ein netter Abend. Und er hat, müsste auch eigentlich dein Traum sein, Olli, so einen Beruf zu haben. Er sitzt zu Hause in seinem YouTube-Zimmer und macht nichts anderes als in Jogginghose da sitzen und Computerspiele zu spielen. Und dann stellt er das als Film ins Internet und kriegt dafür, der ist Milliardär, glaube ich. Der ist unfassbar, unfassbar. Was, wie das da aussieht.
Der wird sich wahnsinnig freuen, dass du seine finanziellen Zustände gerade hier in der Sendung
erzählst. Ich kann das erzählen, weil wir auch in der Sendung darüber gesprochen haben. Also wir haben es dann aufgezeichnet und haben uns dann 1,5 Stunden unterhalten. Es war wirklich sehr nett. Und das war zum ersten Mal, dass ich mich einen YouTuber kennengelernt habe und der ist sehr, sehr scheu, sehr öffentlichkeitsscheu. Er hat keinen Bock rauszugehen und so, ist sehr privat wir haben über sein neues Haus gesprochen, deswegen erzähle ich das jetzt auch und das war wirklich so, unten, der ganze untere Bereich war komplett Granit, Marmor, der hat einen Waffenschrank mit Waffen drin. Unglaublich. Nächste Woche müssen wir filmen, glaube ich, ja. Unglaublich. Er sagte, die Hälfte wären echt, die andere Hälfte wären unecht. Also auch ein ganz krasser Typ. Und im Haus.
Das sieht man aber wieder. Diese Computerspiele machen einen zum Waffennarr. Da siehst du es.
So. Ich schwöre, I'm not kidding. 5 dunkelhäutige, halbnackte Frauen laufen durchs Obergeschoss. Das ist geil. Dann gehen wir da runter in diesen. So ein bisschen wie früher zu Gast sein bei dem coolen Kind in der Schule, die Eltern alles hatten, die so ein Swimmingpool oder sowas im Keller hatten. Und dann wird man so runtergeführt und da ist dann die Lego-Burg aufgebaut und sowas, alles da. Und er hat alle Computerspiele, die jemals in Deutschland erschienen sind, in einem eigenen Raum dafür, in dem Regal. Alle Computerspiele.
Also
alle.
Ein Computerspielraum hat er.
Das ist einfach wie eine Bibliothek. Da stehen aber diese ganzen Verpackungen von den Computerspielen. Und zwar auch die Sachen, an die du dich auch noch erinnern kannst. Monkey Island 1 bis 3 und so. Abgegrabbelte, echte Originalkartons. Alles da in dem Ding. Unfassbar. Ich glaube, es ist irgendwo zwischen Frankfurt und irgendwo da im Taunus. Du guckst aus dem Fenster und du siehst Schnee auf den Bergen. Wie so ein James Bond Bösewicht. So ein bisschen wohnt er. Unfassbar. Okay. Unfassbar.
Und bist du dann mit dem Helikopter auf den Hügel geflogen worden, oder was?
Nee. Ich bin mit dem Auto angekommen, aber es dauerte original 5 Minuten von dem Eisentor bis zum Haus. Man musste den Weg hochfahren und es ist ein Hase über den Weg, also der ist quasi in einem waldartigen, parkartigen Grundstück und dann fährst du da so einen geschlängelten Weg hoch. Ich wusste gar nicht, dass sowas in Deutschland überhaupt gebaut wurde jemals. Und von wem vor allen Dingen? Von so einem verrückten Frankfurter Industriellen oder sowas. Also unglaublich, unfassbar. Und war wahnsinnig nett, hat aber nichts zu essen im Haus gehabt. Und ich habe dann Beefy Currywurst mitgebracht. Und dann haben wir uns
vereinsamt der da vielleicht?
Weiß ich nicht genau. Ich glaube, Geld, also wenn man ab einer gewissen Summe von Geld, ist es egal, ob du vereinsamst oder nicht. Weil wenn du einsam bist, dann rufst du einfach irgendwen anderen und bringt der Leute vorbei. Weißt du? Ich glaube, das ist einfach so. Für Geld. Unfassbar. Und dann haben wir uns gestern ganz lange über Beefy unterhalten und deswegen kam ich da jetzt auch gerade drauf, weil ich gerade bei Twitter sehe, dass Beefy jetzt auch anfängt, mir zu antworten. Irgendwie ist das jetzt, das ist ja bei uns auch schon so oft gewesen in der Sendung, dass Beefy in unserem Leben eine große Rolle spielt.
Na, ich habe diesen Typen aus meiner Schulzeit, Beefy Mike, den es tatsächlich wirklich gibt, der damals sich schon nur, also in den 80er Jahren vom Beefy ernährt hat und damals gab es noch keine Beefy Roll-In und so, sondern es gab nur die normale Beefy und der hat sich halt eine Pizza Margarita komplett, der hat sich die Mühe gemacht und diese kleine Beefy in kleinen Scheiben geschnitten und die dann wirklich ganz professionell belegt, hat die Beefy mit Käse überbacken, hat sich Beefy in der Pfanne gebraten und mittags hat er 2 Beefys in Toaster gemacht. Und irgendwann kam die Rolle in aus, das war für ihn die absolute Offenbarung, weil da musste er selber nicht mehr die Beefy in so ein Baguettebrot schieben, sondern hat dann einfach die Rolle in warm gemacht. So. Und ja. Ich gehörte allerdings auch zu den Leuten ganz früher, so mit 12, 13, das finden ganz viele eklig, der dann noch, nachdem er die Beefy aufgegessen hat, eine halbe Stunde auf dieser Plastikhülle rumgekaut hat.
Genau.
Weißt du, weil da noch der Fleischgeschmack drin war in der Beefy. Also
das
von
gehört
der
sich aber auch so. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich meine, in dieser ganzen veganen Welt, in der wir leben und Berlin und so und man kümmert sich jetzt um Essen, dass die Beefy, ich meine, die Beefy ist so das kleine bisschen Fleisch für den kleinen Mann, das war immer so, es ist immer assi. Und auch, man, jetzt als Erwachsener konsumiert man ja Beefy-Produkte, also auch Karazza, Ranger, die neue Beefy-Currywurst. Immer nur, wenn man auf der Autobahn unterwegs
ist. Beefy-Currywurst? Gibt es?
Ja, es, oh, ich schwöre dir, ja, die habe ich nämlich mitgebracht. Und deswegen, und ich habe festgestellt, dass das...
Muss man die noch warm machen oder was?
Beefy-Currywurst? Die kannst du warm machen. Ich habe das ausprobiert, die kannst du warm machen und die schmeckt wirklich wie
Currywurst. Es gibt, und früher gab es aber auch noch ein Konkurrenzprodukt von Beefy. Es gab einmal von Red Lefson, glaube ich, das war auch so eine Wurst, wo wir schon dabei sind, hier verschiedene Wurstprodukte zu droppen.
Von Böcklunder.
Und dann gab es noch auch noch so eine andere Mini-Salami, die so ein bisschen, also das Konkurrenzprodukt war. Aber ich glaube, Beefy ist glaube ich, amerikanischer Markt, oder? Beefy ist doch, obwohl, nee, ist Beefy eine deutsche Erfindung? Ist Beefy eine deutsche Firma? Ich habe keine
Ahnung. Es wird auf jeden Fall immer unterstellt, dass ich mittlerweile Schleichwerbung für Beefy mache. Aber es ist tatsächlich so, dass Beefy ist so eine, ich meine, das ist wie Capri-Sonne eigentlich. Das war immer da, das ist so aus den 70er, 80er Jahren übergeblieben. Es ist irgendwie eklig, aber man... Wenn ich zum Beispiel beim Bäcker stehe und in Bremen bei meinem Lieblingsbäcker mir ein Croissant kaufe, und dann ist da immer dieser Schrank mit der Capri-Sonne und ich werde instantly in meine Grundschulzeit zurückversetzt, wenn ich mir bei meinem Lieblingsbäcker ein Croissant kaufe und eine Capri-Sonne Orange, weil das habe ich früher mal auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg zum Bäcker gekauft, und wenn ich das heute noch esse und trinke zusammen, dann fühle ich mich wirklich wie in der ersten Klasse. Das finde ich total faszinierend. Und Capri-Sonne ist auch sowas, so ein Überbleibsel aus längst vergangenen kulinarischen Zeiten. Oder dieser Käsekuchen, dieser eingeschweißte.
Ja, Cheesecake, von Exquisa.
Der Exquisa Käsekuchen. Genau. Also überhaupt Tankstellenfood, da hatten wir glaube ich auch schon mal eine große Fünfliste, Tankstellenfood. Und uns ist aufgefallen, es gibt keine Konkurrenz mehr inzwischen zu Beefy. Das Beefy-Regal ist komplett in Beefy-Hand. Da ist nichts mehr, da ist nichts anderes mehr. Es gibt
alles in Beefy-Hand.
Edward mit den Beefy-Händen.
Aber hier, als ich vor 2 Jahren mit Haftbefehl Schulz in the Box gedreht habe, da gab es, habe ich Celo und Abdi, oder das sind so Kumpels von Hafti, kennengelernt, und der eine von den beiden, der etwas korpulentere, meinte zu mir, Capri-Sonne macht nie Werbung. Weißt du, was bei denen läuft's? Das ist, guck mal, wirklich, das hat er mir so erklärt. Eine Faustregel. Produkte, die es gibt, überall, die keine Werbung machen müssen, bei denen läuft's. Capri-Sonne macht ja selten Werbung, also bei denen läuft's. Aber was es nicht mehr gibt,
ist dieses Dreieck. Das ist
Zoom-Kist, auch Sun-Kist. Zoom-Kist. Gibt es nicht mehr, oder?
Nee, gibt es noch. Aber Capri-Sonne macht Werbung, nur außerhalb der medialen Erreichbarkeit von Celo und Abdi. Die machen nämlich Werbung in Mickey Mouse zum Beispiel, in Kinderzeitschriften macht Capri-Sonne Werbung. Traditionell. Weil es einfach ein Kinderprodukt. Und es ist wirklich, ich glaube nicht,
mit
Capri-Sonne Orange ist
nicht ein bisschen Orange. Nur echt mit 10% echtem Fruchtgehalt. 10%, der Rest ist Wasser und Zucker. Ist ja so, wenn man darauf guckt. Trotzdem schmeckt das ganz gut. Also kann man es, aber früher gab es da auch so ganz viele Produkte. Es gibt auch von diesen Schokoriegeln, das ist alles nur noch in Amerika, die Amis da drüben, weißt du, Ami-Hand. Früher gab es auch mal ein Banjo. Weiß nicht, was war das, ein deutsches Markenprodukt? Ein Banjo?
Glaube ich nicht. Aber Belmanda, der Belmanda Nougat und Marzipanriegel, auch eine Sache, die man eigentlich nur an Tankstellen bekommt, Belmanda. Und sag mal, weißt du eigentlich, wie orange Capri-Sonne aussieht, wenn man die in ein Glas gießt? Fällt mir nämlich auf, ich weiß es nämlich nicht. Ist die durchsichtig? Sieht die aus wie
Apfelsaft? Ja, es ist durchsichtig. Es sieht aus wie ein Bakterien, also wie ein dicker Urin, also wie ein alter, dunkler Urin.
Ist das orange? Ist Capri-Sonne orange, ja, wirklich orange?
Dunkles Urin, ja klar.
Gibt es Biofamilien im Raum Berlin, die Capri-Sonne, wo die Mütter dann sagen, Capri-Sonne, ja, aber bitte nicht aus der Verpackung, und die dann aufschneiden und eingießen?
Ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber nur um zu sehen, wie das
so eine
aussieht.
Ecke abschneiden und dann in so ein Glas eingießen morgens.
Hast du das noch nie gemacht?
Nee, noch nie.
Nicht deswegen, aber ich habe schon aufgeschnitten, klar. Aber was mein Problem ja ist, dass die Alternative zu normalen Limonaden die Bionade ist, und die finde ich leider grauenhaft. Ich finde, die schmeckt scheiße. Bionade, es hat sich auch irgendwann durchgesetzt, schmeckt nicht so richtig gut. Es ist ja immer so, dass irgendeine Limonadensorte, eigentlich heute die große Produkte-Sendung. Wollen wir nicht ein bisschen über Produkte quatschen? Ich bin heute
Können wir gerne machen. Ich muss auch noch 2-3 Sachen sagen, weil wir kriegen jetzt in letzter Zeit komischerweise Sachen zugeschickt. Und eine Sache, das ist fast, ich fühle mich fast wie von der Mafia bedroht so ein bisschen. Ich habe vor 2 Wochen erzählt, dass, ich weiß gar nicht warum, es ging glaube ich um den Bambi-Verleihung, wo Felix Jehn aufgelegt hat mit dem Sennheiser-Kopfhörer. Und ich habe so 3 Sätze dazu gesagt, dass beim Sennheiser-Kopfhörer, bei diesem, den er aufhat, dem HD25, den ich noch gut oder nicht gut kenne, zum einen, weil ich ein Headset von Sennheiser habe, das Domian-Headset, womit ich, wenn eines Tages mein Studio eingerichtet ist, auch wieder fest und flauschig aufnehmen werde, damit es ein bisschen besser klingt und nicht so blöd hier das klingt ja scheiße. Und das, aber das aus alten Radiotagen ich noch weiß, dass es öfter einen Wackelkontakt in den Muscheln gab und diese Velourbeläge immer abgegangen sind und man so schwarze Fiddelchen im Ohr hatte. Und dann hat mir Sennheiser ein Paket geschickt mit Kopfhörern drin und gesagt, hey, das kann gar nicht sein, und hat mir dann so ein HD25 Kopfhörer geschickt, nur weil ich das in einem Fest in dieser Podcast erzählt habe. Und ich, das tut mir total leid und ich will auch nicht. Auf der einen Seite finde ich das geil, auf der anderen Seite finde ich das auch ein bisschen beängstigend. Ich will gar nicht Sennheiser schlecht machen. Es ist eine gute Firma, gute deutsche Firma, machen gute Mikrofone und so. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ey, es ist wirklich passiert, es tut mir leid. Und ich würde auch nichts daran ändern, dass ich jetzt noch einen neuen HD25 Kopfhörer habe, dass das eventuell in Zukunft nochmal Thema sein wird.
Gerade mal, was ich gerade auf habe, Jan.
Wirklich, hast du den Kopfhörer auch so
einen bekommen? Ich hab den gerade auf. Ich habe einen bekommen.
Es gibt auch noch Bose.
Es gibt auch noch Bang & Olufsen, genau, Olufsen, ja. Gibt's alles. Aber ich habe den, also Beats. Die haben das mir, ja, mir haben die einen geschickt, weil die gemeint haben, sie können ja nichts dafür, dass Jan Böhmermann unsere Marke schlecht gemacht hat. Testen sie doch. Und Jan, ich würde nie Schleichwerbung machen, aber wenn du ein paar Produkte hier kaputt machst und ich dafür dann von denen, sag ich mal, so ein Testangebot kriege, sag ich nicht nein. Also du kannst ruhig anfangen, alles, fang noch mal an, den neuen Jaguar oder so schlecht zu machen.
Also zweite Geschichte diese Woche, auch mit dem Thema Produkte. Ich habe seit original 15 Jahren auf meiner Facebook-Seite als Gag, als ich die eingerichtet habe, vor wirklich 15 Jahren, habe ich da reingeschrieben, ja, meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, Kettensägen. Und letzte Woche kommt ein riesiges Paket in der Firma an mit einer Kettensäge drin. Mit der Begründung, dass man das bei Facebook gelesen hat, dass ich Kettensägen gut finde. Ich bin leicht überfordert von dieser Welt. Bin sehr geschmeichelt. Ich habe leider auch den Namen der Marke der Kettensäge jetzt vergessen, was mir total leid tut. Es war aber nicht eine von Stiel.
Aber ja, so eine, aber was soll ich sagen? Ich habe auch ein paar Sachen, zugeschickt bekommen. Und ich habe auch erst gedacht, soll man das machen, annehmen? Es ist auch nicht viel. Ich habe jetzt hier auch keine, also ich kriege jetzt hier keine Wertgegenstände oder irgendwas. Aber ich nehme das an, weil ich habe nur noch eine sehr kleine Familie. Und Weihnachten gibt's bei mir nicht viel, weil die meisten alle tot sind. Ich habe wirklich das ist so. Und wenn, ich war bei meinem Management, da werden Sachen hingeschickt und ich pack das dann aus zu Hause und denk so, cool, so ist das also, wenn man ein beliebtes Kind ist und zu Weihnachten viel Geschenke kriegt.
Olli. Auch Olli, komm. Das ist
naja,
so ganz hart.
Ich weiß,
man darf es nicht,
ja,
man darf's nicht,
nein, rausfordern. Nein, es ist gar nicht so ganz hart. Es ist, man kann noch mal Hand aufs Herz, das geht jetzt gar nicht um die Geschenke. Hast du eine große Familienclan? Ich lerne manchmal so Leute kennen oder so. Oder hatte auch mal eine Lebenspartnerin oder so. Die hat halt eine riesige Großfamilie. Und ich selber habe einen überschaubaren Kreis von Familienmitgliedern. Die kann ich an einer Hand noch abzählen. Also ja, es ist ja
ich
so.
Ich muss sagen, ich komme aus einer sehr großen Familie. Also in Bremen
wirklich
Menschen. Ja, also sowohl väterlicher als mütterlicherseits
naja, sind ganz Hand aufs Herzchen. Bremen ist eine Großfamilie.
Ist eine Großfamilie, Stadt. Das stimmt. Nee, aber ja. Wir sind ja frisches genetisches Material, mütterlicherseits in den 70er Jahren aus dem Osten, aus Polen. Damals Polen rübergezogen, weil war Deutschland früher und dann nicht mehr Deutschland und dann sind wir rübergezogen. Und dann sind die rübergezogen und haben den Genpool von Bremen erweitert und wahnsinnig viele Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins, liebe Grüße an alle, heißen zum Glück alle nicht wie ich mit Nachnamen, deswegen muss ich keiner Sorgen machen, dass er da irgendwie erkannt wird. Also die Familie heißt gar nicht so wie ich. Und deswegen ist das sehr schön, ich habe immer Weihnachten und überhaupt Geburtstage, das war tatsächlich früher so, ich bin Familienkind gewesen. Ich glaube, jedes Wochenende hatte immer irgendeiner Geburtstag. Und wir haben uns auch immer alle getroffen und alle auch gut verstanden, immer noch eigentlich, also immer noch guten Kontakt. Wie so ein libanesischer großer Geldclan. Wir sind letztlich sowas wie die Abu Shakas von Bremen, wirklich.
Wirklich?
Ja,
dann nehme ich doch mal mit, stell mich doch mal deiner Großfamilie vor. Nein.
Du hast mit meiner Familie schon mehrmals beruflich zu tun gehabt. Die sind überall, in ganz Deutschland mittlerweile, gerade so die dritte Generation, in edlen Berufen, teilweise in Managements infiltriert und sowas. Wir haben auch viel mit den Rothschilds zu tun und mit den Illuminaten. Also wir kümmern genau, uns
die
da
wohnen
sehr,
auch alle. Die wohnen auch alle in so einer Höhle im Berg mit den Freimaurern genau. Zusammen. Genau. Das ist ja so. Das sind immer die Bilderberger. Wie heißt das? Bilderberger, ne? Die treffen sich genau. Ja einmal durch einen geheimen Gang im Wald. Also, du musst durch den Wald fahren. Vielleicht ist es bei Gronkh oder wie er heißt zu Hause. Vielleicht
kann der, sein. Ist das ja das. Das Haus war auf jeden Fall groß genug. Vor allem, wie lange das gedauert hat, bis ich das gefunden habe. In so einem ganz kleinen Dorf. Und es war wirklich so, dass ich habe Glück gehabt, dass ich Winterreifen schon drauf hatte, weil ich wäre den Berg sonst gar nicht hochgekommen. Es war schon Schnee da. Der war auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo in in Deutschland jetzt schon Schneelicht. Es war kalt und es war wirklich wie so einen James Bond Bösewicht besuchen. Total nett und so, super netter Typ, aber wirklich weird. Das ist ja quasi ein eigenes Medienimperium aufgebaut mit so einem Keller, mit so einem Kellerding, wo dann mit so 7 Monitoren, wo der davor sitzt und nur Computerspiele spielt. Der macht sein Hobby nur alleine zu Hause. Der muss auch nie raus, weißt du? Der hat so einen riesigen Kühlschrank. Kennst du diese Kühlschränke mit Eis drin?
Ja, will ich immer gerne mir einen. Habe ich im Urlaub schon einige Male gehabt. Wenn man im Urlaub ist, mal irgendwo in einem anderen Land, dann gibt's die ab und zu. In Deutschland ist sowieso eine Sache, kann ich mal ganz kurz erzählen. Mhm. Ich bin ja auch ein großer Fan von Eiswürfeln. Und wenn man mal in den USA war, es gibt ja momentan wenig Gutes über die politische Situation zu reden. Aber die Service-Situation der USA hat einen Vorteil. In jedem Hotel gibt's auf jedem Gang einen Eiswürfelspender. Und wenn du in Deutschland im Hotel bist und du hast mal Bock auf Eiswürfel, rufst du beim Zimmerservice an und 20 Minuten später kommt einer mit so einem kleinen Glas mit 5 Eiswürfeln an. Eiswürfel finde ich wirklich eine mächtige Geschichte. Eiswürfel machen, ich kann auch nur Eiswürfel essen manchmal. Wenn man Hunger hat und es ist nur Eiswürfel, da kau ich auf Eiswürfeln rum. Ich finde Eiswürfel total super. Ich finde, jedes Getränk schmeckt besser mit Eiswürfeln. Außer natürlich jetzt einen Kaffee, außer du willst einen Eiskaffee trinken. Aber Eiswürfel sind das Allerbeste. Ja. Und es gibt kaum Eiswürfel, auch noch nicht mal, es gibt diese Mini-Kühlschränke und in seltensten Fällen haben die in Hotels dann Eiswürfelfach drin. Auch in 5-Sterne-Hotels oder so gibt es kein Eiswürfelfach. Und wenn du Eiswürfel haben willst, dann merkst du, ja, wir bringen ihnen gleich ein paar Eiswürfel hoch. So mega genervt. Ich finde, das ist das Mindeste, dass es irgendwo mal Eiswürfel geben sollte. Eiswürfel, ich finde auch so ein Sack Crush-Eis im Eiswürfelfach, das sorgt immer für gute Laune. Eiswürfel sind eine wichtige Sache. Eiswürfel machen Spaß. Kinder lieben Eiswürfel. Eiswürfel, also die Eiswürfel-Szene in Deutschland, ne, die ist komplett runtergefahren.
Und es wird wichtig werden in Zukunft, wenn die Erde sich erwärmt, in Eiswürfel-Aktien würde ich investieren. Eiswürfel und Videotheken.
Gegen die Vergänglichkeit von Eiswürfeln. Da bin ich dagegen. Also das.
Ich möchte dir ein Geschenk machen, Olli. Weil du hast dich zu Recht beschwert darüber, dass ich die Liste missbraucht habe und Psychotherapie.
Da wollte ich gerade darauf
anfangen. Die Fili und Bumsi Playlist. Ne? Ja. Genau. Ich habe das Gefühl und ich habe da wirklich versucht, dich psychisch unter Druck zu setzen. Es ging los mit Juli und geile Zeit. Dann ging es weiter mit der Ententanz und aus dem Kinderkarneval.
Ich gucke gerade auf die Fili und Bumsi Liste.
Dann haben wir Olli Schulz macht den Bibo, Magic Affairs, Single Edit, Omen 3 und Wickfield und Saturday Night. Das sind jetzt so die drei, die mir am ehesten auffallen. Ich würde jetzt hiermit genehmigen, dass diese Songs wieder rauskommen. Also Wickfield, Magic Affair, Olli Schulz macht den Bibo.
Übrigens ist dadurch mir aufgefallen, dass Spotify, weil wenn man das anklickt, dann kommt gar nicht Mach den Bibo, sondern die B-Seite von So lange einsam, das ist ein Song vom uralten, von älteren Platte von mir, in einer anderen Version, das habe ich damals zweimal aufgenommen, die gesamte Platte habe ich mit 2 Produzenten aufgenommen, das war damals ein Irrsinn. Und diese Variante, die ist, hat Spotify, glaube ich, falsch beschriftet, weil wenn du Mach den Bibo machst, kommt So lange einsam und keine Ahnung, was da los ist. Muss ich auch nochmal mit Spotify reden, die haben meine Songs falsch beschriftet. Aber das ist mir dadurch aufgefallen, dass du den Song gewünscht hast. Ich würde das auch gerne von der Liste nehmen. Was man auch noch sagen muss, es gibt auch verschiedene Leute, die sich jetzt draufgesetzt haben und Fidi und Bumsi Playlist bei Spotify veröffentlicht haben. Unsere ist die mit dem Cover, wo wir so debil mit so Hüten auf dem Kopf in die Kamera grinsen.
Auch eine gute Entscheidung, dieses Foto freizugeben und das jetzt einfach überall zu sehen. Aber ist egal. Ich denke mal, das ist ein alter Trick von meinem lieben ehemaligen Kollegen, immer noch im Geiste verbundenen Kollegen Jens-Uwe Krause, der immer gesagt hat, du Jan, wenn man bei Fotos nicht so ganz zufrieden ist damit, wie man aussieht, denk immer daran, wie Günther Jauch auch auf Fotos aussieht, seit 25 Jahren.
Der sieht oft aus wie eine alte Frau.
Du wirst nie schlechter auf Fotos aussehen als Günther Jauch. Und das stimmt tatsächlich. Ich habe noch nie auf einem Foto schlechter ausgesehen, als Günther Jauch auf einem normalen Foto von sich aussieht. Also, wobei Günther Jauch eigentlich gar nicht schlecht aussieht, aber dem ist es, glaube ich, einfach egal. Ich muss gleich noch ein paar Sachen erzählen. Zum einen möchte ich gleich über die 34 Neuaufnahmen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen deutschen Kulturerbes. Da möchte ich gleich gerne drüber reden, weil auch der Poetry Slam im deutschsprachigen Raum mit aufgenommen wurde. Genau wie das Märchenerzählen, die Tölzer Leonardi-Fahrt, das Wunsiedler Brunnenfest, das Barther Kinderfest, Tonnen abschlagen und so, ostfriesische Teekultur, also alles immaterielles Kulturgut und Poetry Slam ist mit dabei und ich habe mich mit der Poetry Slammer-Szene angelegt. Außerdem möchte ich noch über Thomas Gottschalk reden und über viele andere Sachen. Erstmal mach aber Olli mal einen schönen Song. Machst du einen oder ich kann mir auch einen schönen
Song. Ich mache einen schönen Song, ja. Wir haben über Porno geredet, wir haben jetzt über Werbung geredet, wir haben über so eine Steuern, Finanzlage. Du hast das Privatleben von Gronkh, der seit 10 Jahren wahrscheinlich versucht, sein Privatleben schön geschützt zu verstecken und einfach nur seine Sache machen will. Hast du gesagt, seine finanziellen und seine privaten, also so hast du alles schön geschildert.
Ja.
Genau, das Privateste. Ich wünsche mir jetzt von einem Liedermacher, der, glaube ich, seit vielen Jahren nichts mehr macht, von Stefan Solke, wünsche ich mir ein Lied. Der hatte damals einen großen Hit mit Uschi, mach keinen Quatsch. Stefan Solke, es hat irgendwann aufgehört, hat ganz viele Songs gemacht.
Der wohnt auf Mallorca oder sowas, ist das nicht so? Der wohnt auf
Genau, und
Mallorca?
Ich glaube, ich habe vor Jahren mal im Spiegel gelesen, dass der irgendwann Immobilien gemacht hat und tatsächlich irgendwie entführt wurde mal. Keine Ahnung, das muss ich mir nochmal nachprüfen. Stefan Solke hat ein paar wunderschöne Texte geschrieben. Ich bin sehr großer Fan seines Frühwerks. Und er hat noch mal eine Platte gemacht vor ein paar Jahren, die heißt Enten hätte ich züchten sollen. Und das will erstmal für diesen super Song, Plattentitel Enten hätte ich züchten sollen, seine Platte so zu nennen. Und es gibt dieses Lied, das hat Herbert Grönemeyer gecovert von ihm. Aber hier hat er es noch mal neu aufgenommen. Ich finde es eines der schönsten Liebeslieder, was diesen ganzen Wahnsinn zwischen einer Liebe beschreibt. Wenn man jemanden also innig liebt und in allen Facetten des Wahnsinns, genauso wie in der Aufrichtigkeit. Das Lied heißt Ich hab dich bloß geliebt. Und das singt er jetzt als 70-jähriger Mann nochmal in einer sehr leidenschaftlichen Variante. Von der Platte Enten hätte ich züchten wollen müssen. Stefan Solke mit Ich hab dich bloß geliebt.
Du hast lange gewartet vor deinem Spotify. Hier ist Fest und Flasch und wir waren uns immer drei. Fest und Flaschig. Oi, oi,
ja, vielen Dank für dieses Intro. Wurde von einem Fan zugeschickt. Das alte Intro nochmal in einer neuen Variante. Ehrliche Stimme, ehrlicher Rock, der nach vorne geht. Ehrliche Worte, ehrliche Texte. Wir haben uns eben schon wieder um Kopf und Kragen. Wir haben Pornografie, Steuern, all den Scheiß. So, das war schon wieder fast auch so narzisstisch, die ganze Scheiße gerade. Nur wir.
Aber so nochmal an die anderen denken, mal raus. Aber letztlich, man fängt doch irgendwann an, weißt du, und wir ziehen auch Sachen aus der Welt in dieses merkwürdige Universum, in dieses schwarze Loch mit rein. Es ist jetzt nicht so, dass es immer nur um uns geht, sondern wir sind ja schon wir, aber wir reden dann immer über die Sachen, die dann draußen passieren. Ich meine, es ist ja nun mal die Zeit. Faule Leute machen jetzt ihre Steuererklärung, so ist es nun mal. Die richtig Schlauen haben die schon im April abgegeben.
Apropos Sachen, die draußen passieren, du hast es auch gesehen, hast auch mich darauf angesprochen, dieses Video von diesen Typen, die diese Frau runtertreten in Neukölln an der Treppe und die so richtig frontal auf die Schnauze fällt, das hat einen so schlechte Laune gemacht, wenn man sich das anguckt und man will auch nicht...
Warum machen die denn das? Was sind denn das? Was
wahrscheinlich,
ist denn warum?
Ja, weil die Typen wahrscheinlich von der Frau abgewiesen worden sind, weil sie angebaggert haben und das konnten die in ihrer Ehre nicht... Und das ist halt immer das Problem, weil man sich nie in diesem mit Mistforken bewaffneten Mob einreihen, der dann irgendwann sagt, das sind jetzt die Ausländer oder sonst irgend so eine Scheiße. Es ist mir egal, was für jemand das war, welche Herkunft er hat. Das ist einfach ein Wichser. Das muss man einfach so sagen. Das sind die Arschlöcher. Und nur die dummen anderen Arschlöcher sagen jetzt, das liegt daran, dass wir jetzt die Ausländer hier haben oder sonst was. Es gibt auf dieser Welt eine Menge Menschen, die böse oder scheiße oder verloren sind. Und das liegt auch daran, dass die es wahrscheinlich nie anders gelernt haben. Ich glaube, kein Mensch wird böse geboren. Das ist vielleicht mal ein Thema, was ich schon immer mit dir ansprechen wollte. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe tatsächlich böse Menschen kennengelernt, die wirklich gemeine Sachen machen und wirklich kein Herz haben oder es sehr schwer nur unter Kontrolle haben. Und das ist mir auch in der letzten Zeit öfter mal passiert, dass ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die wollen dir nichts Gutes, weil die selber unglücklich sind mit ihrem eigenen Leben. Weil die selber Scheiße auch vielleicht erlebt haben, aber du kannst diese Menschen nicht retten. Du kannst diesen Menschen nicht, da kann man jetzt sagen, ja, mit denen muss man reden, aber ich glaube, es gibt Menschen, die haben Dachschaden und die haben vielleicht einen Dachschaden bekommen durch irgendwas, was denen passiert ist oder so und die bauen dann Scheiße im Leben und es ist schwer, damit umzugehen und es tut einem auch weh, dass Menschen so sind oder geworden sind oder gemacht worden sind von anderen Menschen, aber in erster Linie geht es darum, dass da eine Frau zum Beispiel jetzt wieder gerade die Treppe runtergetreten wurde, von irgendjemand, der sich wirklich einfach wie ein Arschloch verhalten hat und der einfach keinen Respekt hat vor dem Leben anderer Menschen. Ja.
Es macht wirklich Sinn, also dieser Satz, das haben wir auch öfter in der Sendung schon gesagt, Arschlöcher gibt's überall. Und wenn man dieses Ausschließen von Bevölkerungsgruppen, weil man denkt, das ist die Bevölkerungsgruppe, in denen es die Arschlöcher gibt, das ist total, wirklich totaler Quatsch. Ich würde mich sofort darauf einigen mit allen, dass man einfach sagt, Arschlöcher sollen einfach raus. Einfach Arschlöcher, die können alle geschlossen. Auch dieser Typ, jetzt irgendwie haben sie rausgefunden, gestern Pegida-Redner war der Typ, der die Brandsätze vor die Moschee in Dresden geworfen hat. Steht auf der einen Seite dann irgendwie am Montags bei der Montagsdemonstration auf der Bühne und sagt gegen Ausländer und so. Und am Donnerstag schnappt er sich einen Brandsatz und schmeißt ihn dann vor die Moschee. Und dann versteckt er sich 3 Monate lang vor der Polizei, weil er gemerkt hat, oh, vielleicht doch keine so gute Idee. Es sind einfach, weißt du, es sind einfach Arschlöcher, gibt es überall. Und vielleicht einigen wir uns einfach darauf, dass die Arschlöcher diejenigen sind, die die Fresse so halten sollen. Und also, weißt du, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, dass man denkt, mit dem Beschneiden von Rechten anderen könne man irgendwelche Probleme lösen, anstatt dass man einfach nur weitere Probleme kreiert. Und das ist genauso, diesen verdrehten Mechanismus haben genau die Typen im Kopf, die eine Frau einfach aus Spaß, weil die irgendwie nicht in der U-Bahn die Beine breit machen wollte, für die, weil die, obwohl die doch so offensichtlich so geile Hechte sind, treten sie die Treppe runter und denken, kann man einfach so machen. Das ist genauso, das ist einfach genau der gleiche Wahnsinn steckt dahinter, wie bei dem Typen, der eine Moschee anstecken möchte, weißt du? Das ist exakt die gleichen, ja. Das gleiche, ich hab recht und du nicht und du bist ein Untermensch und du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Die Pietro Lombardi, letztlich der Pietro Lombardi-Satz, weißt du? Und es gibt halt Leute, die es erschreckenderweise verinnerlicht haben und so sind.
Und es gibt Leute, die sind einfach so und die sind so unzufrieden mit ihrem Leben und wollen auch allen anderen was Böses, weil sie denken, wenn es mir schlecht geht, soll es allen schlecht gehen.
Genau.
Bevor ich untergehe, nehme ich nochmal alles mit, was man mitnehmen kann.
So, und jetzt, ich habe eine Sache im Deutschlandfunk gehört, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Es gibt einen Typen, einen Akademiker, das war glaube ich vorgestern oder vor 3 Tagen eine lange Reportage im Deutschlandfunk. Übrigens, ich bin wirklich in den letzten 2 Jahren zum absoluten Deutschlandfunk-Junkie geworden. Und diese Musik nervt mich auch gar nicht mehr so sehr wie sonst. Die Musik ist absolute Katastrophe, aber du kannst es wirklich geil hören, wie so ein Hörspiel jeden Tag aktuell und du erfährst einfach, was in der Welt los ist. Und es gab einen.
Ich will mich jetzt nicht über dich stellen, oder damit sagen, dass ich der geilere Player bin, aber höre ich seit 20 Jahren immer am Radio, ich habe immer Radio zu Hause an, ich höre immer Deutschlandfunk. Ich finde, das ist eine beruhigende, wenn in der Küche das Radio läuft, ich habe auch schon mal den Sender gewechselt. Also immer, es gibt ja in Berlin generell gute Sender und Deutschlandfunk ist natürlich oder Deutschlandradio Kultur, das ist ein super Sender, super informativ, Inforadio, höre ich alles wahnsinnig gerne, hat was Beruhigendes, was Informatives und man denkt, man tut sich da gerade auch ein bisschen was Gutes und wird beruhigt, so, auch wenn es schlechte Nachrichten teilweise sind.
Auf jeden Fall, ich komme ja vom Popradio, ich habe früher quasi wirklich den Sender gehört, bei dem ich war, 1Live und so und irgendwann bist du halt älter und denkst dann so, ich halte es einfach nicht mehr aus, das geht einfach an meiner Lebenswirklichkeit vorbei. Alles, was da erzählt wird und die Musik, die danach kommt, stresst mich noch mehr zusätzlich zu meinem stressigen Alltag. So, und dann habe ich halt das für mich entdeckt und ich finde es toll, weil das auch, wenn du, keine Ahnung, die Kinder irgendwo hinfährst oder sowas und auf dem Rückweg oder auch dabei, kannst du es immer hören und das ist wirklich immer dabei, das ist wirklich ganz cool. Und da war eine lange Reportage über einen Soziologen, der seine Doktorarbeit geschrieben hat über Köln-Chorweiler. Und der geschrieben hat, in was für Verhältnissen in welchem Zustand sich quasi das untere Drittel der Gesellschaft befindet und wie das abgeschoben ist. Und man muss mal sagen, es ist, auch wenn es ein bisschen komplexer ist und komplizierter, es steckt eigentlich auch kein anderer Gedanke dahinter, quasi arme Menschen abzuschotten in Räumen, aus denen sie niemals rauskommen und zu sagen, die sind halt so. Es ist letztlich genau das Gleiche, nur etwas akademischer und etwas mehr von oben herab und etwas komplexer, aber auch das ist so eine Art von Ausgrenzung von Leuten und denen die nie die Chance einräumen, wo man wirklich sagen muss, das haben wir auch öfter schon gesagt, weißt du, ohne da jetzt stolz drauf zu sein, aber es ist tatsächlich so, wir sind die Kinder aus den Blocks, so, es ist einfach so. Wenn es keine Jugendfreizeitheime gegeben hätte und nicht diese latente Gefahr immer aufs Maul zu bekommen, so, hätte man auch nie die Gelegenheit gehabt, quasi dieses Verständnis zu entwickeln, und auch zu unterscheiden zwischen Arschlöchern und Arschlöchern, weißt du? Weil es gibt immer noch Leute, die so von oben herab sagen, ja, Köln-Kurweiler, oder was weiß ich, Oswald-Zeneva, oder in Hamburg ist, oder die Groner Düne, alles Arschlöcher, aber dass es quasi einen hohen Prozentsatz von Leuten gibt, die einfach erstmal keine Wahl haben und denen es weiterhin nicht ermöglicht wird, da rauszukommen und es zusätzlich erschwert wird durch das okay, das großflächige Okay-Gefinde von so einem Neoliberalen, wir müssen alle bei der Globalisierung mitmachen, wir sind alle Gewinner, weil wir alle im Internet irgendwie Startups am Laufen haben. Das ist wirklich ein Mikroprozentsatz, bei dem das so ist. Und der Rest guckt einfach zu, wie das passiert. Weißt du, diese ganze Welt, dass Donald Trump irgendwie Präsident wird und die Leute sich der AfD zuwenden, das muss man auch mal ganz ehrlicherweise sagen, ist tatsächlich schon ein kleines bisschen, hat auch was damit zu tun, dass das breite Teile der Gesellschaft abgehängt sind und einfach keine, und das auch akzeptiert wird, dass das so ist. Und der ganze Tenor dieser Reportage, dieser Radioreportage aus Köln-Chorweiler war, interessant sich das mal anzugucken. Man kommt den Menschen räumlich nah, sagte dann der Wissenschaftler. Das ist mir so, schallt mir so im Kopf rum seit Tagen. Aber als Akademiker werde ich diesen Menschen sozial nicht nahe kommen. Du wohnst dann zwar quasi dafür dein Studienprojekt in der Hochhaussiedlung für 2 Jahre, ja, und beobachtest das alles, aber du kannst danach immer noch mit deinen Freunden irgendwie in einen geilen Jazzkeller gehen und irgendwie dich in die Oper setzen oder einen Film gucken, der dich interessiert, weil du sozial, intellektuell und bildungsmäßig den Menschen trotzdem meilenweit entfernt von den Leuten bist. So. Und das ist tatsächlich, ich glaube, ein großes Problem, was man irgendwie lösen muss und wo man ehrlich gesagt mal auch mal sagen muss, diese ganze neoliberale New Economy-Scheiße der letzten 20 Jahre, uns geht's allen super und Deutschland schwarze Null und so und hey, wir sind alle, und der Wirtschaft geht super, der DAX ist über 11.000 Punkte, da kriegen weite Teile der Gesellschaft nichts von ab, gar nichts von ab.
Ja.
Und die sind abgehängter denn je. Und ich behaupte, das ist schlimmer geworden als zu der Zeit, als ich quasi aus den Blocks rausgekommen bin. So. Und ich weiß nicht, ob das heute nicht viel schwerer ist, tatsächlich sich aus der Welt der Blocks rauszuholen. Wenn Polizisten, wenn du Bulle werden willst, brauchst du ein Abi. So. Früher war das für viele Leute, mein Vater zum Beispiel, die Möglichkeit rauszukommen aus dem Milieu, dass du zum Bundesgrenzschutz gegangen bist.
Du hast aber hier immer noch die Möglichkeit, auch aus einem gewissen Milieu rauszukommen. Und es gibt zum Beispiel ganz andere Länder und Kulturen, wo du, zum Beispiel in Indien, da gibt es halt dieses Kastensystem. Du wirst in eine Familie geboren und du bleibst ein Leben lang da drin. Außer jemand heiratet dich aus einer höheren, also einem höheren, sag ich mal, dann sozialen Kreis, Umfeld. Ansonsten wirst du dein ganzes Leben, da wo du reingeboren wirst, das ist in Indien ganz normal, da wirst du als armer Mensch geboren und bleibst dein Leben lang arm, weil dein Vater arm war und weil deine Urgroßvater arm war. Und hier gibt es so eine Möglichkeit noch, dass man sich auf alle Fälle aus einem gewissen Kreis rausbewegen will. Und es ist natürlich immer sehr schwer zu sagen, ob jemand das will oder nicht. Und manchmal verlierst du auch die Lust und manchmal bist du auch einfach verbittert. Und dann passiert das halt auch.
Das war Teil der Studie, dass du akzeptierst es dann irgendwann, dass wenn alle deine Freunde den ganzen Tag auf der Bank sitzen und Bier trinken, dass keiner Geld hat für eine Busfahrkarte in die Stadt, dann akzeptierst du das als deine Realität. Weißt du? Dann kommt dieser, und du wirst dann quasi, wenn dann in den Medien oder in der Kultur Sachen gelebt werden, die für dich so unglaublich unerreichbar sind, weil es für dich schon, wenn es 2,90 Euro kostet, mit der Bahn von deinem Stadtteil zum nächsten Kino zu fahren, für dich so unerreichbar ist, du bist einfach dadurch schon abgehängt. Du hast gar keinen Bezug mehr zu dem, was du im Fernsehen siehst und ich glaube, und ich halte das wirklich für ein extrem großes Problem. Und als ich diese Reportage gehört habe, darüber nachzudenken, dass es natürlich tatsächlich so ist. Und dass du diese Hochhaussiedlungen, und es sind eben nicht nur die Hochhaussiedlungen, und es ist eben nicht nur die räumliche Entgrenzung, sondern die gesellschaftliche Entgrenzung auch mitten unter uns quasi stattfindet. Ohne, dass man das mitbekommt. Und das ist, glaube ich, echt ein Problem ist. Also dieses ganze, die schwarze Null, der DAX über 11.000 Punkte, Niedrigzinspolitik, Eigentum ist wieder günstig. Und dann guckst du mal genauer drauf und siehst dann irgendwie, Familien aus dem unteren Lohnsegment können sich keine Häuser bauen, weil die einfach gar keine Kredite bekommen. Weißt du, du kannst zwar überall jetzt für 0,2% dir 200.000 Euro ein Kreditdarlehen organisieren, aber auch wirklich nur, wenn du ein Einkommen hast von 200.000 Euro im Jahr oder von 150.000 Euro im Jahr. Und wer hat das denn eigentlich so? Und das ist, also ohne dass es jetzt zu politisch wird, aber ich habe da total drüber nachgedacht, ist das schlimmer geworden als früher? Also ist das weniger, weil du auf der einen Seite bekommst du vorgelebt und es geht spitzmäßig, auf der anderen Seite behaupte ich aber mal, dass die, also, oder empfinde
ich es ist so. Schlimmer geworden. Ich würde sagen, das ist schlimmer geworden. Also ich empfinde das auf jeden Fall auch so. Ich glaube, dass du in den 80er Jahren, so zur Wirtschaftswunderzeit, also noch früher, oder auch in den 80ern jedenfalls, wo ich ein Kind war, mit dem Bewusstsein so aufgewachsen bin, du kannst dir einen Urlaub leisten und wenn du irgendwie das Geld sparst, meine Eltern haben beide gearbeitet, haben das Geld gespart, damit wir einmal im Jahr nach Spanien fahren können, mit dem Auto und da Urlaub zu machen. Du hattest auf alle Fälle die Möglichkeit, irgendwo was zu machen aus deinem, also so diese Möglichkeit heutzutage, es ist, glaube ich, viel härter geworden, was das angeht, so. Dass du nicht mehr so einfach alles immer sparen kannst, weil Kosten teurer geworden sind und weil es auch einfach nicht mehr diese Mittelschicht so gibt, dass die einfach immer mehr weggefallen ist. Und dadurch klappt das immer mehr auf zwischen Leuten, die sich einfach keinen Urlaub oder irgendwas mehr leisten können und dadurch auch immer mehr vielleicht so eine Frust- und Neidgesellschaft wieder aufgeklappt ist von Leuten, die anderen Leuten nichts gönnen, die rumpöbeln, dann ist wieder Zeit für die AfD. Ich meine, es gab auch in den 80er Jahren die Republikaner oder so.
Genau, und es gab, genau. Und die DVU.
Ja, aber aber, so, ich, aber ja, aber da war das irgendwie meines Erachtens nach noch deutlich. Da war die AfD halt nicht so eine identitäre Bewegung von Leuten, die eigentlich auch, wo man denkt, die haben da nichts zu suchen, sondern es waren zum größten Teil Leute, die irgendwie eine Sympathie für die Neonazi-Zeit, also diese Neonazi für die Nazi-Zeit hatten und dann so neonazimäßig sich irgendwie auch positioniert haben. Da war das halt noch viel viel krasser. Heute ist es ja leider so durch diese Gefahr, dass es immer mehr Leute gibt, die einen auf eigenen Rechte, also ich sehe Leute bei der AfD, wo ich denke, die sind rhetorisch bewanderter als sonst was. Und da frage ich, warum? Warum ist das so geworden? Genau. Ja, genau. Und dann
Weil es halt aber auch das, weil die quasi mit ihrem Ansatz, mit ihrem populistischen Ansatz merken, die kriegen Leute, die haben aber selber keine Antworten auf die Fragen, sondern die greifen nur ab diese Unzufriedenheit und sammeln die quasi in einer Partei. Und das ist wie bei Donald Trump. Das Kabinett, was der zusammenstellt, ist das Gegenteil von dem, was den Menschen helfen würde, die den gewählt haben. Die ganzen Leute aus dem Rust Belt, die ausgeklinkten Arbeiter, die keine Jobs haben, glaubst du, dass denen irgendein Goldman Sachs Banker drei Goldman Sachs Leute momentan in seinem Interims in dem Kabinett, was er, glaubst du, dass denen irgendwie ein Fondsmanager von der Wall Street helfen wird? Ganz im Gegenteil. Weißt du, oder irgendwie jetzt der Typ, der gerade die amerikanische Umweltbehörde verklagt, der die Klage der Industrie gegen die leitet, wird der neue Chef der amerikanischen Umweltbehörde. Und der sagt dann quasi als Leitsatz, die amerikanische Umweltbehörde wird sich jetzt in Zukunft aus dem Leben der Menschen raushalten. Endlich dürfen die Menschen wieder staubige Luft einatmen. Endlich mal wieder was für die Leute. Weg von der, weißt du, ich bin auch deswegen jetzt so auf Krawall gebürstet, was das angeht, weil ich habe letzte Woche beruflich, das haben wir in der Sendung jetzt nicht verwursten können, den CDU-Parteitag in Essen angeguckt, wo dann die Kanzlerin ihre große Wiederwahlrede 89,5% gehalten hat. Und das Einzige, was denen dann eingefallen ist, ist zu sagen, ja, aber doppelte Staatsbürgerschaft finden wir nicht so ganz gut und die schwarze Null muss stehen. Als würde die fucking schwarze Null irgendjemandem irgendwas bringen. Das ist so
ein abstraktes Ding. Ja, und vor allem das Leben glücklicher machen dann. Ja, genau.
Ja, wem außer irgendwie dem irgendeinem Neurotiker im Finanzministerium, der irgendwie die Idee hat, da muss eine schwarze Null stehen, nützt denn da überhaupt irgendwas? Und wem nützt denn das? Niemandem nützt das was. So, und auf der anderen
und
Seite...
Und dann habe ich... weiter, sorry.
Und, nee. Auf der anderen Seite sitzt... Ich war letztens im Schwimmbad in Köln. Und dann fallen da so die Kacheln von der Wand und du musst irgendwie 5 Euro dafür bezahlen, dass du mit 2 Kindern ins Schwimmbad gehen kannst. Wo du dann, Alter, das kratzt einen dann natürlich dann nicht, aber überleg mal, 5 Euro für ein kaputtes Schwimmbad. Dann noch lieber irgendwie 1 Euro für ein Schwimmbad, was heile ist und du hast das Gefühl, irgendwie du kannst dann da reingehen. Ich weiß auch nicht, ich war früher, ich meine, jetzt gehe ich nicht mehr auf ein Schwimmbad, weil ich dann anerkannt werde und so und Leute mich dann voll quatschen. Aber früher war das Schwimmbad, war das auch, ja, ich bin auch so, ah gut, nein,
nee,
ich fange immer so an, von Bremen zu argumentieren, weil Bremen ist das Gegenteil von Bayern eigentlich, funktioniert deswegen, weil es nie irgendwie eine andere Partei an der Regierung gab und die Leute es auch gar nicht anders kennen, ist auch nicht das Ultimative und ist auch irgendwie komisch, aber es war halt, die Sachen haben halt funktioniert, so öffentlicher Personennahverkehr, man konnte überall hin, es war einigermaßen günstig und man hat sich irgendwie so gekümmert, auch wenn die Stadt hoch verschuldet ist und alle Leute und alle sagen irgendwie Bremen fällt auseinander und so, Pointe, sorry. Was ich noch sagen wollte, ich will dann eben nicht, das würde mir wünschen, dass wenn jetzt irgendwie Bundestagswahlkampf ansteht und das jetzt auch unabhängig von wirklich irgendwie Parteipräferenz und es ist mir wirklich eigentlich scheißegal, wenn es irgendwie darauf ankommt, dass man, oder wenn man darauf achtet, dass man irgendwie einen Ansatz findet, der wirklich was nützt. Ich will einfach nicht über so eine Kopftuchdebatte oder eine Burka-Debatte so irgendwelche Scheindebatten geführt haben, weil das einfach Quatsch ist, darum geht's da überhaupt nicht. Das ist einfach irgendwie, das ist so Symptome abfischen. Das ist Leute, irgendwie, die Kopfschmerzen haben, weil sie einen Hirntumor haben, denen eine Aspirin geben, anstatt sich mal um die echten Probleme zu kümmern. Und ich finde das dann einfach irgendwie bescheuert, wenn das dann eine Sache ist, die politisch gefordert wird, eine schwarze Null oder keine Burka als würde es darum gehen. Es geht darum, dass die Leute irgendwie teilhaben müssen an einem Prozess, an dem sie offensichtlich nicht mehr teilhaben. Und sich das erstmal einzugestehen. Und ich habe das Gefühl, das machen viele irgendwie nicht. Naja.
Ja, so. Das machen viele nicht. Und es ist auch so, es gibt. Ja, du regst dich, Böhmi regt sich auf. Ich könnte jetzt da auch noch in den Kanon mit einstimmen. Aber es ist ja auch jetzt keine, Pöbelsendung, wo wir wieder unseren Unmut frei. Es sind ja nur Gedanken, die einen so begleiten. Also ich bin ja auch immer der Meinung, dann war neulich wieder, was habe ich gesehen, Maischberger und dann war diese AfD, wie heißt sie nochmal, diese, nicht Frauke Petri, diese, ich habe den Namen der Dame vergessen.
Von Storch?
Keine Ahnung. Es ist egal. Und die redet dann halbwegs, mal auf den ersten Blick so halbwegs, gesittet und klug, bringt aber scheiß Argumente die ganze Zeit. Und ich denke mir aber auch die ganze Zeit, dass es immer so weitergeht. Und dann kommt natürlich die andere Seite und es wird gepöbelt und es geht keiner aufeinander zu. Und es ist so schwierig geworden. Und ich möchte keine Videos auf Facebook veröffentlichen, wo ich sage, alle AfD-Wähler sind Wichser, weil ich genau weiß, dass nur die Fronten dadurch verhärtet werden. Ich möchte so gerne, dass es irgendwann auf ein Zueinander, also dass man aufeinander zugeht oder auch vernünftig argumentieren kann und Leute auch überzeugen kann von besseren Sachen. Und das ist so eine Sache, die mich wahnsinnig oft in ganz vielen Situationen stört. Das ist immer es ist auch immer ganz viel Ego-Gewichse und ganz viel auf Position verharren. Und ich glaube, dass man die Welt einfach nicht mehr besser machen kann, indem das einfach so bleibt, weil das seit meiner Kindheit so ist, in allen politischen Formen, die ich jetzt gelebt habe. Das ist immer nur darauf ankommt, man verhärtet die Fronten, man macht Demos gegeneinander, es werden radikale Seiten, werden rasseln aufeinander und im Endeffekt gibt es ein paar Verletzte, es gibt sonst was, aber man kommt keinen Schritt voran und das frustriert mich einfach am allermeisten und ich bin dafür, dass man sich darüber unterhält, wie eine gute Integration funktioniert in diesem Land, weil das einfach Deutschland nie gelernt hat, dass wir seit den 60er Jahren oder seit den 60er Jahren, seit Gastarbeiter, wie man damals gesagt hat, in unser Land kommen, die nicht integriert hat in dieses Land, weil man sich nicht für die interessiert hat, weil man aber auch denen das Gefühl gegeben hat, dass die hier willkommen sind, dass es aber auch natürlich kulturelle Unterschiede gibt, über die man reden muss und dass es auch Gesetze geben muss und dass man sich über Sachen treffen muss und so. Und immer dieses populistische, radikale, das geht mir so auf den Sack einfach. Das macht mich einfach so fertig. Das ist einfach, und genau, ich glaube auch wirklich, und das ist auch nochmal, ich habe Jennifer Rostocks Video, ich glaube, dass das einfach niemandem geholfen hat, wenn man sagt, ihr seid scheiße, ihr wählt die AfD. Natürlich ist das der falsche Weg und sonst was. Aber wenn es nicht irgendwann jemanden gibt, der halbwegs schlau mit Menschen verhandeln kann und es immer nur so weitergeht und wenn man nicht sofort aufhört, mal immer jeden Politiker abzusägen, der vielleicht nicht sofort die Meinung hat, die man selber vielleicht in sich trägt, weil man denkt, das ist jetzt total wichtig, weil man sich wahnsinnig gut damit positionieren kann, dann wird es nie zu einem gewissen Punkt kommen und man kann immer derbe reden und sonst was und das macht mich alles, das ist der Punkt, wo ich dann immer verzweifle an der Menschheit, ja, grundsätzlich. Ja.
Ich habe noch eine ganz feine, ich weiß nicht genau, ob das eine richtige Beobachtung ist, ich werde es erstmal so zur Diskussion stellen. Es gab in dieser Woche einen kleinen Mini-Medienskandal. Der Chefredakteur der Titanic, Tim Wolf, hat bei Facebook was gepostet, was von Facebook gesperrt wurde, weil da Brüste drauf zu sehen waren. Und zwar ging es da irgendwie um das Frauen, die Bild-Zeitung hat gefragt,
hab ich auch gesehen.
Ist das Frauenbild der Flüchtlinge schuld daran, dass sie Vergewaltiger sind? Also so, in Anführungsstrichen. Also dass es gab diesen Mord und Vergewaltigung in Freiburg und noch einen Mord oder eine Vergewaltigung in Bochum, fast Mord, versuchten Totschlag oder versuchten Mord verübt von zwei Flüchtlingen. Und daraufhin hat die Bild-Zeitung dann getitelt, ist das Frauenbild der Flüchtlinge schuld? Und Tim Wolf hat dann eine abfotografiert Bild-Titelseiten mit einem Frauen nackten Möpsen auf Bild-Seite 1 und hat dann irgendwie darunter geschrieben, oder Hashtag Frauenbild. Und das wurde von Facebook gesperrt wegen der Möpsen. So, jetzt kommt eine Meta-Medienkritik. Diese Geschichte hat Spiegel Online zum Anlass ihrer Berichterstattung oder seiner Berichterstattung genommen und hat das darüber geschrieben. Artikel: Titanic-Chefredakteur von Facebook gesperrt. Tim Wolf, Chefredakteur des Titanic-Magazins, wollte mit einem Foto die Berichterstattung der Bild-Zeitung zum Frauenbild von Flüchtlingen ad absurdum führen. Die Folge: eine Sperre bei Facebook. Aber anstatt dass Spiegel Online jetzt zeigt, worum es geht in diesem Fall, also dass Spiegel Online jetzt zeigt, das Bild zeigt, was gesperrt wurde, zeigt Spiegel Online das Bild nicht, und zwar mit folgender Begründung. Anmerkung der Redaktion. In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir den Facebook-Post mit der von Titanic-Chefredakteur Tim Wolf hergestellten Collage zum Frauenbild von Bild gezeigt. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Abbildung wieder zu entfernen, da auf dieser Collage auch ein Oben-Ohne-Foto von Emilia Ratajkowski zu sehen ist, das von der Schauspielerin nicht freigegeben worden war. Das heißt, also letztlich macht Spiegel Online gerade nichts anderes als Facebook unter Vorschieben von irgendwelchen Begründungen, die offensichtlich angeblich in deren Sicht wichtiger sind als die Berichterstattung über das eigentliche Thema, Sachen aus dem Internet rauszunehmen und die Berichterstattung darüber zu verhindern. Was ist denn das für eine Scheiße? Was für eine Redaktionsdiskussion ist denen vorausgegangen? Ich will jetzt da nicht irgendwelche Unterstellungen machen, aber wer hat sich denn darüber beschwert? Ich hoffe, ich denke jetzt mal, für Spiegel Online hoffe ich, dass es wirklich nur ein juristisches Problem ist, weil die Angst hatten, Ärger vom Anwalt von Emilia Ratajkowski zu
bekommen. Das hoffe ich allerdings auch.
Und nicht irgendwelche, ich sag mal, nicht irgendwelche Bewegten, die dann sagen, ja, aber sorry, ey, aber das ist ehrlich, da gab es so ein Problem mit dem Foto und das war ein Riesennummer im Internet, dass das Foto nicht freigegeben war von ihr. Das können wir doch jetzt nicht zeigen im Rahmen dieser Angelegenheit. Ja, aber sorry. Aber Simone, mal ohne Scheiß. Wir müssen doch jetzt, das ist doch auch wichtig, dass wir das jetzt, dass wir die Geschichte zeigen. Nee, aber ehrlich, ich finde das wirklich scheiße. Ich meine, das ist klar, es ist eine Collage und so. Aber irgendwie ist das nicht okay und ich finde es irgendwie. Das ist eine Unterstellung. Ich hoffe, dass es wirklich nur, ja. Man hätte es auch wegpixeln können. Was ist, aber letztlich macht Spiegel Online nichts anderes als Facebook und diese ganze Scheiße, in der wir stecken, ist, und das, ich meine, auch selber als Teil davon und eben auch Mitverursacher, deswegen schön an die eigene Nase gefasst, ist auch ein echtes Medienproblem. Also dass sowas überhaupt passiert und dass Medien nicht wissen, wie sie mit der Welt umgehen sollen, ist auch ein Auslöser des Problems. Meiner Meinung nach.
Es ist immer nur, es herrscht eine Orientierungslosigkeit, was es angeht. Ich muss aber sagen, dass ich den Post, also das Posting von dem Titanic-Chefredakteur sehr gut fand, weil das ist natürlich genau der große Widerspruch, den die Bild-Zeitung und wo jeder denkende Mensch einfach auch mal sich klar sein sollte, dass dieses öffentliche Organ, Medienorgan, einfach nur mal wirklich das Widersprüchlichste ist, was es in Deutschland gibt und gab. Einerseits jeden Tag Tittenbild, das ist unsere schönste Studentin, oder hier ist Silvia van der Vaart, so schwanger und so geil sieht sie immer noch aus dabei. Weißt du was, einerseits, und dann über das Frauenbild fremder Kulturen zu urteilen, während die da selber ein Frauenbild halt immer noch hochhalten von 1985 oder einfach ein beschissenes Frauenbild, sagen wir es mal so. Und das ist aber nun mal einfach auch, ja, das ist nun mal einfach auch so. Andererseits ist das ja immer das Problem. In jedem steckt eine Geilheit, es interessiert an nackten Körpern oder an Sexualität einerseits, andererseits hat man auch immer ein hochmoralisches Bild über alles, muss darüber urteilen, was man darf und was man nicht darf. Und das ist ja auch so eine Sache, die sich einfach nur mal, es wird einfach nicht gesund über, die Bild-Zeitung kann mit ihren Tittenbildern immer noch irgendwie da was aufrühren oder dieses das verbreiten, weil wir es auch immer noch nicht geschafft haben, das ist auch so ein anderes Thema, gesund über Sexualität zu reden. Dass viele Menschen eine Sexualität ausleben, die sie in der Öffentlichkeit vielleicht verurteilen oder sich darüber schämen oder darüber reden und auch irgendwie das zeigen müssen, weil es gesellschaftlich wichtig ist. Und dann kommt sowas heraus, wie bei der Bild-Zeitung, wo dann irgendwie ihre Studenten, das ist unser Bild, Sommergirl, und das zeigt ihre gepiersten Nippel. Und das ist dann einfach so, ja, das ist, es gibt so viele Frauen, die gepierste Nippel haben, es gibt gebildete Frauen, die ein gutes Leben führen und ihre Klitoris gepierst haben oder was weiß ich.
Trotzdem ihre Klitoris gepierst haben.
Ja, genau, und so viele
oder so viele Akademikerinnen mit gepiersten Klitorissen.
Und genauso wie, und das ist halt, und, aber natürlich sind das nur, das sind natürlich dann wirklich auch irgendwie, oft dann, sage ich mal, das ist dann nun mal auch irgendwie die ostdeutsche Silke, die da irgendwie ihre, weil das dann irgendwie, das ist alles so scheiße, also das ist alles so, das ist auch so ein gesellschaftliches Problem mit Sexualität in der Öffentlichkeit. Ich finde ja aber auch, entweder man redet darüber oder man redet nicht drüber. Ich finde es ja aber auch, da sind wir wieder am Anfang unserer Sendung, Sexualität gehört auch nicht immer in die Öffentlichkeit. Ich muss auch nicht mir darüber anhören, wie Leute, ich brauche auch keine Sexsendung, wo mir Tipps gegeben werden, wie Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit, also privat funktioniert oder sonst was. Ich glaube, es gibt so Sachen im Leben, die sollte man für sich selber entdecken. Und wenn man sich so ein bisschen mit sich selber auskennt, weiß man, was man vielleicht gut findet und nicht. Und dieses ewige Hausierengehen mit Sexualität geht mir auch auf den Sack.
Komm, lass
uns jetzt mal. Komm, jetzt sind wir.
Wo kommt das denn her auf einmal? Wo kommt das denn?
Weiß ich nicht, weil wir. Nein, jetzt komme ich gerade. Nein, das liegt daran, weil ich auch die Bild-Zeitung in den letzten Tagen wieder öffentlich also ein bisschen verfolgt habe. Und ich habe Paul Ronsheimer getroffen, neulich im Restaurant übrigens, der bei uns in der Sendung war. Der Krisenpaule, wie ich ihn inzwischen nenne.
Das war nett,
ich finde auch. Und weißt du, das ist ein total. Ich glaube, der ist da irgendwann auch so reingerutscht und denkt, was Besseres finde ich jetzt nicht. Ja, das glaube ich, weil ich glaube, Paul Ronsheimer ist kein Grund auf. Bild überzeugt der Typ, der denkt sich, ja geil, ich komme gut in der Welt rum, kann dann auch mal mit dem Stahlhelm mich da irgendwie an die mazedonisch-griechische Grenze stellen und hat dann halt grauenhafte Bilder, die er da zeigt und sieht aber auch nicht geiler aus, wenn er vorne in der Kamera steht. Aber im Grunde glaube ich, dass das ein tiefenentspannter Typ ist, der irgendwann vielleicht auch mal da aus Ostfriesland weggezogen ist und dann den erstbesten Job genommen hat, vielleicht so ein bisschen, und vielleicht noch andere Möglichkeiten hätte. Liebe Grüße an Paul Ronsheimer. Also ja, komm, ich glaube, das kommt gerade alles so, weil Ende des Jahres, man fährt runter und man ist ein bisschen, wenn man sich da mal wieder wirklich Zeit nimmt, sich mit den sozialen Zuständen so auseinanderzusetzen, da kommt halt ganz oft die Wut hoch, weil ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo so viel möglich ist, technisch, oder auch so viel möglich ist, über Medien sich zu kommunizieren, und man merkt einfach, wir haben alle Möglichkeiten, wir kriegen es nicht hin, weil wir Menschen Idioten sind. Und das ist nur mal vielleicht manchmal das, woran ich verzweifle, dass wir Menschen alle Möglichkeiten haben, es gibt alle Netzwerke, es gibt alle Möglichkeiten, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, aber wir sind alle immer noch dogmatisch, wir sind immer noch festgefahren, wir leben immer noch in einem Denken, das uns mal irgendwann aufdiktiert wurde, und dadurch sind wir alle gefangen in unserer kleinen Welt, und dadurch kriegen wir es nicht hin, diese Welt zum besseren Platz zu machen, und deswegen gibt es immer noch überall Kriege, deswegen gibt es überall so Typen, die an der Macht sind, die mit populistischem Denken diese Welt in eine Richtung lenken, die einfach scheiße ist. Und das ist die große, ach Gott, jetzt reicht's auch wirklich, lass uns mal einen Pimmelwitz machen, schnell.
Ja, ich kann dir mal kurz erzählen, dass ich selten so viel Hass geerntet habe nach einer Sendung, als ich mich mit Meckes letzte Woche über Poetry Slam lustig gemacht habe. Eine, wie ich finde, also auch schon seit Jahren finde, schon, ich glaube schon vor 6, 7 Jahren bei der Late Line, habe ich öffentlich mich dazu bekannt, dass ich Poetry Slam wirklich für eine der überflüssigsten Quatschgeschichten, ich finde das ja ganz schön, wenn man, also, ich meine, wer bin ich, über Lyrik zu urteilen, ne? Ja. Aber ich finde das ja ganz schön, wenn Leute da so Anwandlungen haben. Aber das zu ernst nehmen von Gedichten und dieses.
Ich glaube, die Atmo auf so einem Poetry Slam, die ist einfach sehr, weil das ist auch wieder so eine Sache. In jedem Subkulturkreis gibt es dann irgendwann auch Leute. Deswegen bin ich auch subkulturell nicht mehr so eingestellt, wie es vielleicht vor 15 Jahren war. Und dann sind es ja immer die Leute, die einem sagen, man ist nicht mehr real und street. Ich glaube, man hat sich einfach auch von einem Denken verabschiedet, wo man merkt, man kommt da einfach nicht weiter. Es ist schön, ein subkulturelles Denken zu haben. Aber es ist auch schön, wenn man sich der Welt ein bisschen öffnet. Und das meine ich jetzt nicht in einem kommerziellen Sinne. Aber das ist ja auch in so einer Poetry-Slam-Welt, da kommst du rein. Ich war einmal auf so einem Poetry-Slam, und dann gibt es so, ja, guck mal, da ist der letztes Mal total abgeräumt. Dann kommt der Typ auch so mit so einer breiten Brust und hat so zwei Groupie-Mädchen vielleicht, die irgendwie so kleine Studentinnen, die das dann ganz toll finden, weil er voll ihm aus dem Herz gesprochen hat, und sein Ego ist riesengroß, und dann ist das auch so eine Blase an Abgewichse darüber, weil einer mal drei geile Reime geschrieben hat. Das ist immer mal so. Die nehmen sich halt sehr ernst, und für die ist das aber auch wichtig. Ich habe mich einmal hier lustig gemacht über Bloggen oder irgendwas, und da hat mir auch eine Bloggerin geschrieben, Katrin oder so, keine Ahnung, mit der ich bei Facebook gefreut bin, meinst du das wirklich ernst? Für die ist das halt wichtig. Für die ist das wichtig, sich da so mitzuteilen. Und einerseits denke ich, warum musst du jeden Gedankengang der Welt öffnen? Wer wartet da drauf, dass du das immer machen musst? Andererseits gibt es dann auch einen Teil in mir, der denkt, lass sie das so alles machen. Das ist genauso wie mit Castingshows. Durch diesen Film Sink, sorry, dass ich jetzt wieder aushole. Es ist nun mal so, dass ich gesehen habe,
Sennheiser Sing.
Nein. Ich meine damit, da wurde ich oft gefragt, Castingshow, ist das denn? Ich habe dann gesagt, eine Castingshow ist gemacht für Leute, die in erster Linie Musikfans sind und auch mal auf die Bühne wollen. Ich sehe, die wollen gar nicht Musiker werden. Jemand, der zu einer Castingshow wie Deutschland sucht den Superstar, vor allem im Jahre 2016 noch geht und immer noch nicht gerafft hat, du bist da vielleicht ein halbes Jahr ein Star, wärst durch alle Sendungen gereicht, die mit RTL oder Sat.1 zu tun haben, welcher Sender das gerade ausstrahlt, diese Castingshow, und danach bist du durch damit. Es ist aber nichts, es hat nichts damit zu tun, dass du dich zu Hause hinsetzt, deine eigenen Songs schreibst. In erster Linie sind das Leute, die Lieder nachsingen. Das ist ein großes Karaoke, und das sind halt Fans, und die wenigsten von diesen Leuten schaffen das danach, eine richtige Karriere zu haben. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Und dann gibt es einen Teil, der das verachtet, weil ich denke, ich bin 10 Jahre meines Lebens durch Jugendclubs gefahren und habe gespielt vor 20 Leuten und sonst was und bin jetzt irgendwo angekommen. Das war aber halt mein Weg. Und wenn jemand sich für einen anderen Weg entscheidet, denke ich, soll er das auch machen? Ist ja auch egal dann so, ne? Aber trotzdem verachte ich das auch ein bisschen. Das ist die Ambivalenz, ne? Und Poetry Slam, da hast du richtig Hass gekriegt, haben dich bedroht.
Ja, total. Also wirklich, nicht bedroht, aber es war schon so, ungewöhnlich, dass man da in so ein Wespennest gestochen hat. Olli, Wir haben, komischerweise, warum haben wir heute so eine merkwürdige, lange, druckvolle, emotionale Sache? Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sollten Schluss machen für heute. Wenn das jetzt nicht so abrupt kommt für dich.
Nö, ich finde, wir sollten mal ganz kurz ruhig runterfahren, vielleicht das mal ausklingen lassen und noch nicht direkt runterfahren. Weil jetzt direkt nach so einer, hier so nach Findest Ansagen der ja, Mensch.
Ja, okay. Dann machen wir mal einen Song vielleicht, okay?
Wir machen mal einen Song und machen dann nochmal eine schöne Verabschiedung. Ich würde mal sagen, wir lassen Jan Böhmermann heute mal. Willst du dir einen Song wünschen, oder?
Wenn ich darf, auf jeden Fall.
Na Jan, hör mal auf so jetzt so. Na klar, darfst du.
Ich würde gerne, darf ich mir einen Weihnachtssong wünschen, oder ist das blöd?
Kommt drauf an, was
wie unterwürfig ist.
Ich habe dich echt ein bisschen gebrochen, ne, mit dieser Musik.
Ja, aber du hast ja auch recht. Ich hab dich ja wirklich geärgert. Stimmt ja auch. Auf der anderen Seite ist dein Gelaber manchmal wirklich sehr anstrengend, was diese Songs angeht. Und so viel Bedeutung kann so ein Song auch nicht haben.
Nein, aber das, weißt du was? Musik ist halt meine große Leidenschaft. Ich bin halt ein Musiknerd. Und ich weiß, dass das auch
meine große Leidenschaft ist. Der Witz ist ja die große Leidenschaft. Das ist ja ein Trick.
Mein Witz finde ich auch gut, aber Witz und Musik sind...
Ja, aber ich ein bisschen Witz in die leidenschaftliche Playlist.
Weiß aber nicht, wie lang, aber ich finde ein guter Witz, es geht länger als ein Aviki-Song oder wie die Kacke da heißt.
Das stimmt. Vor allem, als du vorgestern diesen guten Witz erzählt hast, als du Caro und mir den guten Witz erzählt hast, weißt du? Wo ich dann schon weggegangen bin, weil ich wusste, der wird länger als ein Aviki-Song.
Den ich Caroline Kebekus erzählt habe, den fand sie sehr gut, obwohl er politisch höchst unkorrekt ist und auch nicht hier in der Sendung erzählt wird.
Der ist so unkorrekt, dass wir den hier nicht erzählen können. Das will was heißen.
Und das ist auch so eine. Ich liebe unkorrekte Witze und dieser Witz ist wirklich auf drei Ebenen. Der ist sexistisch, der ist rassistisch und der ist humanistisch völlig falsch. Und trotzdem finde ich ihn total gut. Aber das kann man nicht machen, weil es genug Leute gibt, die sagen, ja, es ist scheiße, dass du das jetzt machst. Und ich weiß auch, du machst das mit so einem Lachen. Und auch wenn es gibt genug Leute da draußen, die darüber nicht lachen können. Trotzdem ist es ein Megawitz. Und das ist schade.
Und guck mal, unsere Verantwortung als Menschen in der Öffentlichkeit, wie wir die jetzt gerade wahrnehmen und diesen Witz nicht erzählen und die Leute einfach jetzt da sitzen. Was ist denn, der Witz? Olli, das lass dir den Mund nicht verbieten. Man kann alles erzählen, muss man aber nicht. Auch eine Sache, die man erst nach Jahren lernt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man nicht alles, was man machen kann, auch machen muss.
Richtig. Ich wollte noch mal ganz kurz einen Nachtrag zu unserer, wir hatten noch die Liebeskummer-Sendung. Da habe ich einiges an Feedback bekommen von Leuten, die dann auch ihre private Situation mir geschildert haben. Und du hast das auch gesagt und das ist auch ein sehr ambivalentes Verhältnis. Und ich habe es vergessen, in dieser Sendung zu sagen, man bewundert immer Pärchen. Also man sagt sich immer mehr, die Menschen sind nicht mehr gemacht, wie vielleicht unsere Großeltern noch in so einer Monogamie zusammenzuleben, wo man sein ganzes Leben zusammenbleibt. Und dass das einfach nur mal so ist, dass sich früher oder später, dass dieses alte Prinzip vielleicht nicht mehr funktioniert. Aber tief im Herzen ist mir aufgefallen, nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen Leuten, bewundert man immer Pärchen oder Leute, die es schaffen, zusammenzubleiben, durch Krisen zu gehen und auch nach 20, 30 Jahren noch glücklich miteinander zu sein und einen Weg gefunden haben. Bei all diesen neuen Möglichkeiten, die man hat, wie verschiedenen Kontaktbörsen, Parshippen, Tindern und was es alles gibt und alle Möglichkeiten, sich auszuleben, zu finden, tief im Herzen findet man es immer schön, wenn man irgendwo was liest oder irgendwas sieht oder ich auch befreundete Pärchen kenne und denke, krass, die sind seit 17 Jahren zusammen, die lieben sich über alles, ficken vielleicht nicht mehr jeden Tag miteinander, und freundlich zu sagen, aber haben wir es geschafft, einen Lebensweg zu finden, der ihnen gut tut. Und das ist das, glaube ich, das kann man bei allem sagen. Ich glaube, das hochromantische Herz in einem bewundert das immer noch, wenn man durch gute wie durch schlechte Zeiten geht. Jetzt wünsche ich dir mal einen Song, der dazu passt.
Nee, genau. Und noch, ich muss noch leider eine Sache hinzufügen. Ja. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie es funktioniert. Entweder ignorieren, dass man sich trennen kann. Das macht man dann, indem man glaubt, dass man wirklich völlig ignorieren, dass es sowas gibt wie Trennung. Das ist dann der katholische Weg. Also davon ausgehen, dass man zusammenbleiben muss. Oder einfach offen sein, also einfach kommunizieren, wir können uns jederzeit trennen. Es kann jederzeit soweit sein. Es ist alles möglich und damit dann zusammen umgehen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und ich glaube, beide funktionieren. Und vielleicht gibt's auch der Weg dazwischen, aber es ist jetzt so meine kleine Interpretation. Ja, hier kommt ein Song von einem tollen Pärchen, was durch die Gewalt auseinandergerissen wurde. Einer der schönsten Weihnachtssongs, finde ich, und die Botschaft ist aktueller denn je. Hier kommt der von mir sehr bewunderte, bis zum Lebensende aufrechte John Lennon und seine Frau Yoko Ono mit Happy Xmas, War is Over.
fest und flauschig. Wir sind zurück. Jan Böhmer, Böhmermann hey. Und Olli Schulz.
Genau. Heute eine ganz kurze Sendung. Wir machen eine ganz leichte, kurze Sendung. Es geht nur um die großen 5 Nachtische und alles andere ist unwichtig. Und hier kommt der Opener von Olli Schulz persönlich von seinem iPad abgefeuert.
Ja, aber
oh, habe ich nicht mehr gerechnet, wo wir das seit 10 Minuten besprochen haben, dass wir das jetzt machen.
So, warte mal, jetzt kommt. Hä? So, pass auf, warte.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, es ist Boss-Time, Nutte. Wir machen jetzt hier die großen 5. Und wir machen die großen 5 Nachtischsorten, weil mir ist aufgefallen, kennst du das auch, man sagt ja immer, Fleisch öffnet den Bauch, Käse schließt ihn wieder. Kennst du das nicht?
Ja.
Dass man sagt, man isst erst Fleisch öffnet den Magen, Käse schließt ihn wieder. Und dann kommt aber obendrauf noch was Süßes. Nach einem guten Essen gehört ein guter Nachtisch meiner Meinung nach immer noch dazu. Wir machen heute die großen 5 Nachtischsorten. Sachen. Vielleicht hatten wir das schon mal, ist aber egal. Ihr seid da draußen inzwischen genauso rammdösig wie wir. Die großen 5 Nachtische finde ich eine super Sache. Ich fange mal an mit Platz 5, wenn du Lust hast, ja?
Ja, gerne. Ich muss
Götterspeise, ja. Mhm. Wackelpudding mit Vanillesoße und zwar grüner Waldmeister Götterspeise.
Ich schwöre, die beste. Ich schick dir mal kurz einen Screenshot. Waldmeister Wackelpudding mit Sahne. Habe ich gerade in dem Moment, als du das gesagt hast.
Sahne oder Vanillesoße?
Nee, mit Sahne. Und dann irgendwann mischen, Waldmeister, und dann diese Mischung aus Waldmeister Wackelpudding und Sahne, mega. Ist, glaube ich, so ein norddeutsches Ding.
Und dieses glibberige Zeug durch die Zähne zu saugen, früher schon als Kind, das ist das Beste. Genau. Den Wackelpudding in den Mund und dann durch die Zähne, dass er so
und dann
super.
Waldmeister, aber ist bei mir auch auf 5, tatsächlich auf Platz 5. Deswegen.
Gut, haben wir die gleiche Playlist. Mach du mal Platz 4.
Auf Platz 4 ist eine Sache, die habe ich erst spät entdeckt, als ich angefangen habe, in Hotels zu wohnen. Eigentlich der Standard auf jeder Hotel-Nachspeisenkarte. Und wirklich gut, wenn es gut gemacht ist, Creme Brûlée.
Bei mir auch auf Platz 4. Ja, wirklich, ich kann dir einen Screenshot schicken. Platz 4, Creme Brûlée. Bei mir auch.
Ist aber auch nicht weiter oben, weil das auch so eine Behauptung von gutem Essen ist und so, weil es auch in vielen schlechten Hotels und in vielen schlechten Restaurants wird Creme Brûlée angeboten, weil es auch eigentlich einigermaßen einfach ist herzustellen. Und deswegen.
Naja, du brauchst einen Bunsenbrenner. Ich habe mir einen gekauft. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber ich habe einen kleinen Bunsenbrenner gehabt, der ist leider kaputt gegangen.
Ich erinnere mich gerade daran, wir haben schon mal die großen 5 Nachtische gemacht. Aber vielleicht kann man ja mal vergleichen, ob das. Es gibt sogar, glaube ich, einen, der unsere die großen 5 Listen dokumentiert hat über die letzten vier Jahre.
Ja. Wir halt auch mal, die Geschmäcker ändern sich. Bis jetzt sind wir synchron. Wir sind beide identisch.
Platz 3 bei dir.
Rote Grütze. Grütze mit Vanillesoße auch.
Gar nicht.
Und zwar gab es früher diese dänische rote Grütze mit Vanillesoße und am besten noch eine Kirschrote, also nur Kirsche, nicht diese gemischte Waldbeeren-Scheiße, sondern nur kirschrote Grütze und da schön Vanillesoße drauf. War dir auf Platz 3?
Platz ist ein Schokopudding von Dr. Oetker, deren Name jetzt entfallen ist. Ich müsste jetzt zu Hause kurz in den Kühlschrank reingucken, weil da stehen immer mindestens 4 Stück von diesem neuen Schokopudding, wo die Sahne mit so reingedreht ist. Diese sahneartige Geschichte. So, ich weiß auch nicht, wie heißen die nochmal? Und es ist eben mit Schokosplits. Mit Schokosplits.
Ja.
Das heißt, du isst das.
Ich bin kein Schokoladenfan.
Also du isst, das ist dieser Schokopudding, das kommt von meiner Aldi-Sozialisation. Den gab's auch immer bei Aldi, wo früher so ein Sahnedrupp drauf war und ein Schokopudding, nicht ein echter Pudding mit Haut, der ist bei mir einen Platz weiter oben. Schokopudding mit Haut kommt gleich noch. Sondern Schokopudding ohne Haut und da ist so Sahne außer Packung und da ist die Sahne mit reingedreht und da sind so kleine Schokoladensplits mit drin. Und wenn du das aus dem Kühlschrank isst, das ist wirklich... Ist ganz frisch auf dem Markt. Ist vielleicht so 1-2 Jahre alt oder sowas. Müsst ihr mal ausprobieren. In so Viererpackungen.
Erst 2 Jahre auf dem Markt und schon so hoch bei dir in deiner kulinarischen Gunst. Ja.
Ist auch wirklich der Grund dafür, warum mir einige meiner Anzüge zurzeit nicht passen. Aber über Weihnachten werde ich ein bisschen abnehmen. Das ist ja die Zeit, wo man so ein bisschen gewichtsmäßig runterkommt. Ich bin ab Februar wieder voll in Shape für meine geilen, tight geschneiderten Anzüge. Aber das ist bei mir mein Platz 3. Und bei dir?
Auf Platz 2 bei mir. Tiramisu. Ist ein gutes Tiramisu aus Italien. Macht ein schönes Tiramisu. Und ein bisschen muss es schön sein mit schön Alkohol drin. Und das muss. Es darf auf alle Fälle nicht so mit Löffelbiskuit selbst gemacht, wo du nur so Mascarpone rüber. Entschuldigung, streichst, sondern das muss so ein Tiramisu sein, wo das so richtig mehrere Schichten Alkohol, relativ hoher Alkoholanteil, und das muss so richtig so flüssig sein, fast schon. Und also richtig gutes Tiramisu, unschlagbar. Und dann auch gerne ein halbes Blech gleich wegfressen, sich danach richtig schlecht fühlen, hinlegen und nochmal die erste Staffel True Detective gucken. Das ist ein schönes Leben.
Die einzige, die man übrigens gucken kann, die zweite fand ich schon so scheiße, Alter, das hat mich so genervt.
Die zweite Staffel von True Detective ist echt so ein, also die hätten einfach mit den beiden Hauptdarstellern, ja, Woody Harrelson und Matthew McConaughey oder McConaughey, mit den beiden zusammen eine zweite Staffel, die haben sensationell gespielt. Es war auch meiner Meinung nach mehr ein großer Film als eine Serie. 8 Teile, perfekt. Die Auflösung war vielleicht nicht ganz so stark, wie man sie sich gewünscht hätte. Da war man aber bei manchen Sachen ist es so, ich bin übrigens auch inzwischen der Meinung, dass Lost immer noch meiner, inzwischen, wir hatten auch immer die großen 5 Serien gemacht. Ich muss eine Sache sagen, ich habe viel gesehen, The Wire, Sopranos, finde ich alles toll, tolles Erzählkino, aber am meisten von allen Serien hat mich Lost gethrillt. Die ersten 5 Staffeln, ich weiß, die 6. war die Auflösung, es war eigentlich schon von abzusehen, dass das niemals wirklich ein gutes, logisches Ende nehmen wird, aber diese Cliffhanger, die diese Serie hatte, wo du wirklich dachtest, Alter, eine Woche jetzt warten, das hat mich nie wieder so erreicht wie bei Lost. Das muss ich wirklich mal sagen.
Ich sehe gerade in meinem Twitter-Feed, sehe ich gerade die ganzen Artikel, die aufploppen. Olli Schulz macht das scharf. Jan Böhmermann wäre gern wie ich. Überschrift.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Natürlich ist das der Aufhänger.
Ja. Scheiße. Du weißt, dass es ein Witz war, ne?
Ja.
Na komm, jetzt tu nicht so, als wenn du jetzt so tust, als wenn ich jetzt wirklich, da ein bisschen, glaube ich, wünscht man sich gegenseitig so manchmal. Ich habe mir, als du da diesen ganzen Ärger, diesen Hassel hattest, ne, mit Erdogan, ne?
Hast du
da habe ich so gewünscht, das schade, dass ich das nicht bin.
So, hast du einen Seehund bei dir in der Wohnung? Das klang gerade so.
Nee, ich habe gerade was, ich habe zu essen was im.
Platz 2 bei mir, Schokoladenpudding mit Haut. War, glaube ich, mal Platz 1 bei mir. Ich glaube, wir haben den Nacht schon mal gemacht. Platz 1 bei dir.
Platz 1 bei mir, heiße Himbeeren mit Vanilleeis, das ist das Beste.
Wir haben das alles schon mal. Schon auf 1. Und ich habe jetzt auf Platz 1 ganz neu Kaiserschmarrn. Ich habe Kaiserschmarrn für mich entdeckt. Egal, ich habe das Gefühl, wir haben es schon mal gemacht. Scheiße. Wir drehen uns im Kreis, Olli.
Jetzt ist es ordentlich. Dann dreht man sich mal. Wir drehen uns mal im Kreis. Und weißt du was? Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir bald in die Winterpause gehen sollten und dann mit neuem Content zurückkommen. Content. Ja, so ist das manchmal. Dann ist das halt so. Es gibt genug Volkssachen. Beefy gibt's auch. Beefy schmeckt seit 50 Jahren gleich scheiße. Isst man trotzdem, ist ein Erfolgsding für viele Leute. Das ist so, dass einige Sachen nun mal sich nicht verändern und manche
fest
Sachen
und flauschig zurückkommen. Die Beefy unter den Podcasts. Die Beefy und wie Beefy oder Capri-Sonne. Man will nicht alles nicht genau wissen, was da drin ist und so, aber irgendwie funktioniert irgendwie. Kauft man immer noch gern. Olli, Zum Weihnachtszirkus. Wir haben schon wahnsinnig viele Sponsoren gefunden, die uns für viel Geld zu Sachen zwingen wollen. Vielen lieben Dank dafür. Ihr könnt noch, glaube ich, ein paar Tage, wenn ihr eine Idee habt, nächste Woche Montag ist es schon soweit. Also nicht morgen, sondern nächste Woche Montag, am 19.12. Das ist alles ausverkauft. Karten auf dem Schwarzmarkt bitte nicht verkaufen, sondern uns melden. Unsere Anwälte verprügeln die dann. Und zwar so, dass es juristisch sauber ist. Dass sie hinterher im Koma liegen und die aber juristisch nichts machen können. So gute Anwälte haben wir. Und bitte, wenn ihr noch Geld über habt, wir sponsern das für einen guten Zweck, dann sponsert uns für einen guten Zweck, lasst euch was einfallen, wir werben bei der Veranstaltung, machen wir das gerne für euch. Und ich habe überlegt, dass wir vielleicht eine Ausgabe als große Fragen, fest und flauschig Fragen-Ausgabe machen, wo ihr mal Fragen stellen könnt und wir uns mit diesen Fragen auf der Bühne auseinandersetzen.
Ja, das finde ich gut.
Weihnachtszirkus@böhmermann.de, wenn ihr Sponsoren seid und Geld habt und uns das geben wollt und wir dafür was machen sollen. Es geht alles zu 100% an guten Zweck. An unsere 4 guten Zwecke, die wir dann nochmal auf der Bühne erzählen, haben wir aber auch in der Sendung schon mal gemacht.
Stimmt. So, haben wir in der Sendung gemacht. Das war es von meiner Seite auch, genau. Ja, war mal wieder, ich bin aufgewacht und war richtig sauer, dass wir heute Sendung machen, weil es ist Freitagmorgen, ich hätte ausschlafen können und ich glaube, dir ging es ähnlich. Hatten vielleicht sogar in dieser Sendung ein bisschen gespürt, dass wir so waren, dass wir so sind.
Wir sind.
Wir gehen unseren Weg, wir sind uns immer untreu geblieben. ja, eine weitere Folge unserer kleinen launigen Sendung. Vielleicht nächstes Mal wieder mit, ja, weiß ich auch nicht, eine Sendung. Ich glaube, wir haben nächste Woche sogar einen Gast in unserer Sendung, Jan.
Wirklich wahr?
Ja.
Bin ich mal gespannt.
Habt ihr was organisiert? Einen Prominenten. Ich glaube, der war dieses Jahr auch schon bei dir in der Fernsehsendung.
Nicht der türkische Staatspräsident, oder? Das wäre ja toll.
Stell dir mal vor,
an alles, Olli. Fröhliche Weihnachten.
Ja, fröhliche Weihnachten. Genießen Sie Ihren dritten Advent. Lassen Sie es gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war irgendwas dabei, was Ihnen irgendwie auch gut tat. Und Sie denken sich jetzt nicht nur, mein Gott, sind das selbstverliebte Affen. Sind wir. Kann man nichts dran ändern. Ja, manchmal hassen wir uns aber auch dafür abgrundtief. Es gibt Momente, da hasse ich das alles. Kennst du diesen Moment, wenn diese Sendung vorbei ist und du machst alles hier aus, sagst noch Tschüss zu Sue und denkst, ah, eine Scheiße, die wir wieder geredet haben. Das ist manchmal... Ja.
Jede Woche.
Ich
jede
auch.
Woche. Und jede Woche
hast
freue ich mich,
dann, hast du dich dann mehr oder hast, ist, geht der Hass dann mehr auf dich oder auf mich zu?
Also das ich, bin so, manchmal neidisch, ich bin manchmal neidisch darauf, wie sehr du in der Lage bist, dich selbst zu hassen. Das würde ich gerne können. Das kann ich nicht. Dafür bin ich viel
wirklich
zu
selbstverliebt. Mhm. Ich habe wirklich abgrundtiefen Hass manchmal gegen meine eigene Person, aber auch gegen dich. Und mit diesen netten Worten möchte ich mich verabschieden.
Ist das nicht wie in einer guten Beziehung, dass der Hass am Ende das Einzige ist, was alles noch zusammenhält?
Und wenn ich dich so richtig hasse, dann gucke ich dich so von oben bis unten an. Und dann will ich dir die Klamotten
liebe ich dich auf eine Art auch irgendwie wieder.
Ja, und dann, hasse ich, dann liebe ich dich auch irgendwie wieder voll. Das war's
Tschüss.
Von unserer Seite aus. Na, bis zum nächsten Mal.
Bis
Tschüss. Schönes,
tschüss.
Schönen dritten Advent.